Nerdgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Nerdgewitter Talk, Ausgabe 154. Heute mit Felix.
Agents are go!
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hi. Ja, ein bisschen ungewöhnlich heute.
Heute am Mittwoch. Das ist schon komisch. Komischer Tag.
Ja, ich meine, früher hatten wir immer mal einen Mittwoch. Also so vor 3, 4, 5 Jahren irgendwann.
Damals, als die Zeit noch gut war. Und noch wöchentlich gesendet haben.
Oh Gott. Was für ein Stress.
Schrecklich.
Ja, Stress. Letzte Woche hat es irgendwie nicht geklappt. Und die Woche, weil ich unterwegs war, so ein Kurzurlaub. Und davor die Woche wollten wir eigentlich mit dem Marc machen, aber der hat sich irgendwie doch nochmal kurz rauslaviert.
Er hat gesagt, er ist krank. In Anführungszeichen, das ist natürlich Quatsch.
Wie ist Quatsch?
Der hat einfach krank. Was zu verschweigen. Der hatte nämlich zu verschweigen, dass Facebook jetzt die Werbung aufdrückt.
Ach so, in seinen...
Einfach mal vorgegriffen, auch wenn wir es nicht in der Liste haben.
Du meinst, da hat er heimlich dran gewerkelt an dem Tag?
Ja, er war schuld. Ach so. Er ist der neue Mark Zuckerberg.
Ach so. Ja, interessiert mich halt auch nicht so wirklich. Also ich meine...
Nee, auch nicht.
Ja, Werbung in Facebook. So what? I don't use it. I don't care. Ist halt so,
genau.
Die Leute, die das benutzen sollen, sich halt auf
die auch angucken. Die Webseite benutzen, weil das ist ja noch was Besonderes.
Achso, ich dachte, das ist nur in der Webseite?
Ja, so wie ich das verstanden habe.
Ah, gut, wahrscheinlich.
Ja gut, in der App kannst du es ja, also da hast du dann höchstens einen Adblocker, aber normalerweise hast du ja in der App immer die Scheißwerbung dann.
Ja, aber du kannst ja auch noch einen Adblocker haben, genau.
Ja, klar, also, aber da, also der hilft dann auch nicht mehr.
Doch.
Nein, die Sache ist halt, dass sie das quasi super hart obfuscaten und von ihren eigenen Servern ausliefern und es sieht dann quasi immer aus, als wäre das irgendwas legit.
Okay.
Ja, und das ist quasi
kannst du es nicht mehr von einem echten Bild unterscheiden.
Ja, also du schon.
Ja, ja.
Weil du siehst dann, dass es von Coca-Cola oder so ist.
Okay.
Aber so grundsätzlich die Adblocker sollen da es schwieriger haben. Natürlich ist das alles immer nur so eine Sache. Das ist ja quasi immer ein gegenseitiges Aufrüsten. Kennt man ja von verschiedenen anderen Sachen. Aber so die Grundidee ist das quasi.
Kalter Netzkrieg.
Wir können froh sein, dass es kein heißer Netzkrieg ist.
Nicht wie Zeiten des Browser Wars.
Die Browser Wars?
Ja, klar.
Stimmt.
Netscape versus Internet Explorer.
Chrome hat gewonnen.
Heute hat der Chrome gewonnen, ja. Der kam dann und hat dann das Internet aufgerollt. Ich glaube,
ist einfach besser.
In den meisten Ländern ist Chrome jetzt Nummer 1. Ich glaube, in Deutschland noch nicht. Da war es bis vor kurzem auf jeden Fall immer noch Firefox. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist.
Sicher?
Ja. Deutschland war schon immer ein Firefox-Land. Also hat ja auch den IE, Firefox hat ja den IE auch in Deutschland relativ schnell überholt.
Ja, also um nochmal zurückzugreifen, in einer Sendung, wo ich über Adblocker plus Telefon quasi geredet habe, hat einer vorgeschlagen, beziehungsweise einer von unseren Hörern hat gemeint, dass er den Firefox auf dem Telefon benutzt und das funktioniert ganz gut, weil du da quasi Plugins installieren kannst.
Mhm.
Und das ist gar nicht so kacke. Also da muss ich Mr. Anonym, ich habe leider den Namen vergessen, ich kann ihn nachreichen. Kann ich nochmal Danke zu sagen.
Okay.
Ja. Genau, also Firefox auf dem Telefon ist gut, Firefox auf meinem Computer ist so langsam. Der bootet länger als mein fucking Computer. Das ist nicht in Ordnung, hey.
Ha. Tja.
Der bootet irgendwie 20 Sekunden oder 15. Das liegt bestimmt an irgendeinem Plugin oder so. Aber auch wenn ich den im Super Privacy Mode starte, ist halt einfach immer noch langsam. Und das im Gegensatz zum Chrome ist halt einfach schon echt das Trauerspiel, muss ich sagen. Naja.
Okay.
Ja, sorry, dass ich immer so abweiche.
Ich meine, der Firefox ist ja jetzt auch, kommt schon in der neuen Version 48 raus, blockt ja jetzt auch mehr Flash,
genau.
Macht jetzt mehr Rust.
Und er macht mehr Prozesse, macht er, glaube ich. Also das ist ein Teil, was ich gelesen habe, dass er quasi jetzt Fork macht.
Genau, dass wenn ein Tab abstürzt, nur der eine Tab abstürzt und nicht der ganze Browser.
So wie alle normalen Browser. Wer hat das? Der Chrome hat das gemacht.
Ich glaube, der Chrome hat verwöhnt, angefangen, ja.
Aber ja, der Safari stürzt auch komplett ab, oder?
Das ist gar nee, mittlerweile auch nicht, aber kein Mensch benutzt Safari. Also, ja,
das stimmt. Nur komische Leute.
Ja, ich kenne keine Leute, die den benutzen.
Ja, das kennst du auch keine komischen Leute.
Wahrscheinlich Matt oder irgendjemand wird das wahrscheinlich verwenden.
Und so, ey, das Safari ist voll awesome. Da kannst du vorher irgendwie einen neuen Hintergrundbild machen oder so.
Ja, ich benutze schon lange Zeit Chrome mittlerweile. Aber, beziehungsweise parallel. Also ich habe tatsächlich sowohl Firefox als auch Chrome gestartet. Eigentlich immer, auf allen Systemen. Und manche Sachen mache ich mit dem und andere mache ich mit dem. Aber eher so 70% im Chrome und 30% in Firefox.
Ja.
Aber es sind beide da.
Ja.
Wobei also bei mir der Firefox dann halt auch mit NoScript und sowas.
Ja, natürlich.
Also der ist halt hart hochgerüstet sozusagen. Und der,
ja, mit allen guten Sachen.
Genau, mit allen richtig guten Sachen. Aber dementsprechend ist er halt auch nicht so benutzbar, weil wenn du NoScript anhast, gehen halt bestimmte Webseiten nicht. Und dann müsstest du da erst wieder alles whitelisten und das ist mir dann auch wieder zu anstrengend.
Ja. Obwohl es ja der richtige Ansatz wäre, muss man ja sagen.
Ja, aber ich will ja auch manchmal einfach nur surfen und mich nicht noch mit zigtausend anderen Dingen beschäftigen. Ja, also eine neue Firefox-Version ist auch draußen.
Ja.
Und blocken mehr Flash. Ja, Flash geht sterben. Ich glaube, Chrome hat auch wieder angekündigt, in der neuen Variante jetzt wieder ein paar Sachen zu sperren und nicht mehr auf Flash zu greifen. Also Flash ist sieht noch, aber es bestimmt können wir es irgendwann wirklich als Toten der Woche aufnehmen. Und bis dahin müssen wir uns leider von einem Dienst verabschieden, den ihr vielleicht, wenn ihr irgendwas sucht, dem begegnet man dem öfter mal, wenn man eine Suchanfrage stellt bei Google, bei DuckDuckGo oder sowas, kommt man auf, ich weiß gar nicht, wie spricht uns das aus? Gmane.
Also ich finde, wir sollten das Schwäbisch aussprechen. Der Gmane.
Der Gmane. Der gemeine Gmane.
Ja.
Ja, also so ein Dienst, der ziemlich viele Mailinglisten und Zeug archiviert und dir dann halt darstellt.
Ja.
Ja, derjenige, der das mal angefangen hat, vor 14 Jahren oder sowas, habe ich irgendwo gelesen.
Fast 15 sind es.
Ja. Der hat jetzt keinen Bock mehr und ja.
Genau. Also der hat auch aus einem bestimmten Grund keinen Bock mehr, nämlich weil quasi seit irgendwie in einer gewissen Zeit wird sein Server gedidost.
Mhm.
Und das kostet ihn halt einfach so viele Nerven und so viel Zeit.
Ja.
So viel Geld, weil das ja auch Bandbreite und so kostet, dass er gesagt hat, nee, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Es ist zu viel Pain für das, was es bringt mir. Mhm. Also ihm persönlich.
Quasi. Ihm persönlich bringt es wahrscheinlich nichts außer Fame.
Ja, vielleicht. Außer ein gutes Gefühl. Aber man weiß ja nicht mal, wie er heißt. Guck mal, jetzt haben wir... Jetzt müssen wir alles schnell auf archive.org hochladen. Ganz schnell. Aber das Problem ist ja quasi, dass... Also, was dieser Dienst gemacht hat, hast du das schon gesagt? Der hat archiviert quasi Mailinglisten.
Genau.
Und genau, also wenn die Mailinglisten aufhören, quasi ihre Archive freizugeben depublizieren, so wie man das ja im Neudeutsch sagt, dann ist es relativ schwierig, da auch was zu finden. Und abgesehen davon sind auch die ganzen Mailinglistenarchive quasi unbenutzbar zu durchsuchen. Und Gmane hat da quasi ein bisschen Abhilfe geschafft.
Ja. Ja, stimmt, wenn man so ein Piper-Mail von Mailman oder sowas nimmt,
dann kannst du gar nichts. Und du findest ja auch nichts, ja. Also du findest ja auch nichts in Google.
Nee, ich suche tatsächlich, wenn ich auf den Mail-Listen, auf denen ich bin, suche ich tatsächlich mal mein Mail-Programm. Es geht meistens schneller, wenn ich noch so weiß, okay, das könnte irgendwie in der Mail-Liste mal wichtig passiert sein. Also meist geht es bei mir halt um Mail-Server oder um irgendwelche Cluster-Cloud-Technologien, die ich halt gerade benutze und da bin ich halt auf den Mail-Listen und dann gucke ich halt meistens in meinem Mail-Programm drin. Ich meine, die sammeln sich halt eh alle in einem Ordner an. Also automatisch kommen die da alle so immer rein und du guckst halt irgendwie nie drüber, weil, außer Außer die ein, zwei Mail-Listen, die du vielleicht aktiv mitliest und
automatisch als gelesen markiert quasi.
Aber ansonsten laufen die halt in irgendwelche Unterordner und dann steht da halt drin, du hast 30.000 ungelesene Mails. Gibt einem ja auch ein gutes Gefühl sozusagen.
Dass man wichtig ist.
Ja, es gibt immer Leute, die gucken auf meinem Telefon und sagen, wie, du hast da irgendwie, warte, ich muss mal kurz drauf gucken, wie viele ungelesene Mails es auch
gibt. Größer 10.000.
Ja, doch, auf jeden Fall über 10.000. Also 14.248 ungelesene Mails. Und dann denken die immer, du bist total Banane.
Ist ja auch so.
Und das sind jetzt nur die im Hauptordner ungelesen. Gell?
Im Hauptordner.
Also in der Inbox. Und dann gibt es dann halt die drunter, wo halt irgendwie, keine Ahnung, 23.000 hier in der, auf der CEF-Mailingliste 23.900 ungelesene Mails.
Aber die haben ja was zu sagen.
Ja, wie gesagt, da gucke ich ja auch regelmäßig rein und wenn ich dann selber mal eine Frage habe, poste halt auch rein. Aber ansonsten laufen die halt in irgendeinen Unterordner.
Ja.
Und du guckst halt so zweimal im Monat irgendwie rein und überfliegst vielleicht mal, wenn dich was interessiert. Aber es ist halt auch eine gute Suchfunktion dann in deinem Mailprogramm und dann.
Ja.
Aber du hast halt nicht alle Mailinglisten auf dieser Welt abonniert. Von dem her ist so ein Dienst wie Mane. Ich bin mal gespannt, was die Hörer vor uns eindröschen und sagen. Ich meine, was ist ein Norweger? Ja, keine Ahnung, wie man das.
Main heißt es einfach nur.
Main.
Nee, aber Main. Also laut Main, Wikipedia.
Main.
M-A-N-E.
Main.
Ah, es hat sogar eine Fuck. Oh nee, ist down. Ja gut, in der Fuck hätte gestanden, dass es Main heißt. Aber ich könnte auf archive.org schauen. Go back in time. Ich habe hier so ein tolles Plugin für meinen Chrome, womit ich in die Vergangenheit springen kann. Und das soll ja auch in Firefox kommen, habe ich gelesen. Dass quasi, wenn du ein 404 erreichst, dann Firefox dir anbietet, guck doch in archive.org nach. Und
ja,
ist vielleicht ein cooles Feature.
Ja, so. Es gibt ja, ich meine, sie schlagen hier auch vor, es gibt noch Mail Archive, also da kann man auch irgendwie nachlesen.
Also ja. Er sagt, the G is silent, das heißt main, mine oder mine.
Main. Na gut. Ich finde Gmane gut.
Gmane.
Ich meine, wenn er Norweger ist, dann muss das Gmane heißen. Dann muss es ein germanischer Name sein.
Wie so ein leckeres Gericht mit vergammelten Haifischflossen oder so. Aha. Lecker Gmane.
Lecker.
So, ich verlinke hier mal ganz kurz den
Artikel. Okay, dann können wir auch gleich zum .com der Woche kommen.
Ach, so schön.
Im Endeffekt hatten wir das ja in der letzten Sendung schon. Da gab es ja so einen Tweet vom .com, der gesagt hat, irgendwas macht zusammen irgendein Baby und das ist total großartig oder sowas.
War doch irgendwie so bescheuert. Zusammen mit sich selber ein Baby und das ist total großartig.
Keine Ahnung, zwei Sachen haben Sex und da kommt was total Geiles daraus. Es könnte ein Mega-Upload 2.0 werden.
Mega-Upload-Baby.
Ja, ein Mega-Upload-Baby, genau. Gut. Und ja, ist es so, es kommt Mega Upload 2.0, soll am 20. Januar 2017 ans Netz gehen. Ich weiß nicht, scheint genauso zu sein wie das erste. Ich blick's nicht, aber hey, mein Gott. Es soll aber Bitcoin-Prämien geben. Also wenn du was hochlädst, also wenn du urheberrechtlich geschütztes Material hochlädst, kriegst du dafür Geld. Es ist total eine gute Geschäftsidee.
Was ist, wenn ich nur, keine Ahnung, die Arch-Linux-Distro hochlade oder so, krieg ich kein Geld
für. Kriegst du auch Geld, doch. Du kriegst für alles, was du hochlädst, Geld.
Hä? Das ist quasi wie ein archive.org, dass ich dafür Geld bekomme. Ja. Und dass es irgendwann weg ist, also. Echt total die gute Sache.
Ja, aber du machst einfach DD von
archive.org. Von meiner verschlüsselten Festplatte und dann geht's los.
Oder so, nee, aber ich habe gedacht, du machst ein DD von archive.org direkt nach Mega Upload 2.0, machst einfach Dauer-Upload sozusagen.
Genau, einfach die Pipe direkt füllen, ja.
Pipes einfach alles direkt dahin.
Pipe nach Mega Upload.
Und dann bist du reich danach, sozusagen.
Ja, geil. Aber na gut.
Wie? Apropos archive.org, die haben jetzt auch ein großes Archiv von Spielen aus Amiga-Zeiten. Ja, genau. Amiga-Zeiten online gestellt.
Mega-Zeit.
Kam kam auch, wo wir jetzt drüber reden, so dem der letzt über den Twitter-Kanal irgendwo reingerauscht. Okay. Finde ich auch gut, aber ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Aber du kannst ja irgendwie im Browser direkt spielen oder lädst dir halt die Sachen runter und spielst da auf einem Emulator.
Also ich habe das auch schon mal, glaube ich, gesagt, auf archive.org gibt es alle Main-Games, alle 50 Gigabyte oder so. Natürlich ist es Abandonware, das heißt, man darf nicht zwangsläufig alles einfach so spielen. Aber das meiste ist dann so, nee.
Ja, obwohl kein Kläger, da kein Richter. Ich meine,
ja, obwohl ja die ganzen Metal-Slug-Teile die ganze Zeit immer wieder re-released werden, wo die halt eigentlich ganz schön awesome sind. Also Metal-Slug 1 bis 5. Ich weiß nicht, wer es noch kennt oder wer es wieder kennt.
Das kenne ich jetzt tatsächlich nicht.
Metal-Slug ist so ein Side-Scroller mit Pistolen und so, so einer lustigen Pixel-Grafik.
Okay.
Abzuknallen. Aber das wird die ganze Zeit re-released quasi.
Okay, damit die...
Auch auf der PlayStation und auf Steam und so.
Mhm.
Aber ist auch cool, also, da kann man echt nichts sagen. Ist geil. Mhm. Ja, also wahrscheinlich darfst du das ganz konkret nicht spielen oder so, aber alle anderen 95.000 was auch immer.
Jo. Okay, naja. Sei es drum. Aber wenn ihr noch alte Spiele ausprobieren wollt, demnächst wahrscheinlich auch auf Mega-Upload, aber bis dahin. Die gute Quelle im Internet, archive.org, doch, ich habe da ja sogar letztens, wir hatten ja mal irgendwann den Test gemacht hier, wer kann OS 2 Warp noch starten? Die Dinge habe ich auch alle von archive.org geladen. Ich meine, die haben echt alles.
Alles rum. Archive.org ist auch eine geile Verein. Also, ist ja nicht nur das Webarchive.org für die ganzen Webseiten retten, sondern auch für die ganzen, Audio-Files und für Videos und so.
Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Exabyte an Daten die gespeichert haben.
Ich glaube, die Petabyte. Haben nicht so viel. Ich glaube, wir haben es. Ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal nachgeschaut habe.
Echt?
Ja.
Weiter. Aber kann ja eigentlich nicht sein, wenn du kannst ja du kannst ja echt deine Podcasts da hosten.
Ja, sollten wir eigentlich auch machen.
Meinst du? Weil wir so relevant sind.
Wenigstens Zeithosten. Also 2014 waren es 15 Petabyte.
Ja, siehst du?
Das sind relativ viele Bytes.
Ja.
Kann man echt nichts sagen.
Sag ich doch. Das ist schon nicht so ohne sozusagen.
Ja, also ich finde, wir sollten auch auf archive.org sein.
So. Ja, mach doch mal.
Machen wir uns einen Account, loggen uns ein. Nein, alle
Folgen. Aber bei Mega Upload gibt's Geld dafür, wenn du das da alles schlitzt.
Nee, lass lieber auf Mega Upload hochladen. Da sind die, glaube ich, auch sicherer.
Ja.
Weil,
Aber es gibt Bitcoins dafür dann.
Wie viel Bitcoins gibt's für so einen Upload? Also ich möchte
frag jetzt doch mal den .com auf Twitter, wie viel du hast hier Bitcoin. Paar Daten,
die also wir haben hier hochladen. Wir haben hier ein paar Podcasts und wir würden die gerne bei euch hochladen. Das sind irgendwie, keine Ahnung, wie viel Terabyte. Obwohl, nee, 500 Gigabyte oder so.
Nee, Terabyte ist es noch nicht.
Ja, außer du würdest von all die WAV-Files aufbewahren und dann hochladen wollen.
Ja, ich meine, von den meisten habe ich die tatsächlich auch. Das könnte man, aber da müsste ich echt meine ganze Serverfestplatte hier hochladen. Also mein ButterFS.
ButterFS.
Mein 10 Terabyte ButterFS.
Kannst du irgendwie einen Snapshot oder so verschicken, keine Ahnung.
Genau. Wollt ihr hier mein ButterFS Snapshot haben? Ich gebe euch 10 Terabyte. Wie viel Bitcoins gibst du mir dafür?
Wie viel Bitcoins?
tausche 10 TB gegen Bitcoins.
Was ich halt nicht verstehe, ist, der ist doch pleite oder so und wird verfolgt von den USA und so. Aber wie kann er denn auch immer noch so einen Quatsch machen?
Das ist einfach saugut. Der Typ ist einfach saugut.
Der Typ ist einfach alles vollkommen schräg und vollkommen daneben, hey.
Dem juckt es auch irgendwie nicht. Ich meine, der wird doch fast ausgeliefert, oder? Irgendwie.
Was heißt
der geht wahrscheinlich auch demnächst einfach in die ecuadorianische Botschaft in Neuseeland und lässt sich da aushalten.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ey.
Mhm. Naja, okay, also das war der .com der Woche.
Ja.
Kommen wir zu den News.
Was gibt's denn für News?
Ja, hier, wir waren auch gerade bei Copyright-Zeug. Getty Image, das hatten wir das nicht schon?
Hatten wir das? Ich kann mich ehrlich, es tut mir leid.
Doch.
Es kann sein.
Oh, Moment.
Na gut,
mir dann kommt das so bekannt vor.
Okay, dann überspringen wir das und gehen aber direkt zum nächsten.
Oder
GPL, also Gericht weist GPL-Klage ab.
Ja, jetzt aber lass mich, Getty Image, das haben wir dann
schon. GPL.us.
Getty, nee, mein. Ich dachte, wir hätten darüber schon geredet, aber.
Ja, also ich hätte es jetzt auch gedacht.
Oder? Oder haben wir privat darüber geredet und.
Ich weiß es nicht.
Getty. Oder ist es nur.
Ich, vielleicht hatten wir das auch.
Ach, dann erzähl ich kurz. Scheiß drauf.
Okay, ganz kurz. Ja, also ich weiß, auch wenn, also alle, die können jetzt abschalten für 30 Sekunden.
Also ich habe aber nicht gefunden gerade in den in so Dingern.
Ich glaube, wir haben mehr darüber geredet, als wir jetzt über diese News reden. Egal. Getty Images wird auf $1 Milliarde verklagt. Und zwar von einer Fotografin, die ihre ganzen Bilder auf die Public Domain gegeben hat, und zwar zur Library of Congress, und von dort wurden sie dann runterpiratisiert von Getty Images, und jetzt hat Getty Images quasi ein Problem.
Ja, eine Milliarde vor allem das Lustige an der Geschichte, ich muss wahrscheinlich gleich niesen.
Mach einfach.
Nur mal als Vorwarnung. Das Lustige an der Geschichte war, vorher hatte Getty Images sie verklagt, weil sie irgendwie ein Bild verwendet hat.
Ja, glaub, ihr eigenes Bild,
darum ihr eigenes Bild verwendet ihr eigenes, hat, genau.
Ihr eigenes Bild auf der Webseite, und dann hat Getty Images gesagt, nee, geht aber nicht. Und dann,
genau,
bam, double zurückverklagt.
Und jetzt haben sie wohl Getty Images zurückverklagt, ja.
Double zurückverklagt.
Bleiben wir beim Herumklagen.
Achso, genau, und noch zu Getty Images.
Ach so, ja.
Es gibt die Library of Congress in den USA, und die hosten gemeinfreie Bilder. Das heißt, wenn ihr mal was suchen solltet und das vielleicht irgendwas Älteres ist, dann könntet ihr Glück haben und das auf der Webseite, die ich verlinkt habe, wiederfinden. Und dann könnt ihr es einfach hernehmen. Weil ich habe immer das volle Problem, so, okay, was ist denn jetzt ein Bild, was ich überhaupt hernehmen kann? Ja?
Ja.
Und dann gehst du auf diese obskuren CC0 Stockfoto-Seiten und findest da vielleicht nichts. Aber es gibt ja auch echte Seiten, wo du einfach so Sachen in der Public Domain wiederfindest, ja.
Ja,
muss man halt nur wissen.
Ja.
Und ich wette, sowas gibt es auch für Deutschland, für irgendwelche Libraries, Bibliotheken.
Nee.
Ist
mir nicht bekannt.
Scheiße.
Wir kennen ja auch dieses Public Domain nicht so richtig.
Ja, wie heißt es denn hier?
Es geht, also Public Domain heißt ja eigentlich, dass du alle deine Urheberrechte so richtig abtrittst. Das geht in Deutschland gar nicht. Also du kannst nicht sagen, hier, nimm
Lizenz.
Es ist mir völlig, ja genau, wenn, dann müsstest du eine Lizenz richtig dran pappen, und dann behältst du trotzdem noch dein Urheberrecht. So richtig bei Public Domain, so wie es das amerikanische Recht, soweit ich das weiß, vorsieht, trittst du alles ab.
Mhm.
Und ja, wobei das jetzt in dem vorliegenden Fall ja auch nicht sein kann, weil dann könnte sie Getty Images ja nicht mehr verklagen, weil dann hätte sie ja gar keine Rechte mehr am Bild. Also es ist auch ein bisschen komisch.
Ne, ja.
Ja.
Also sie hat das vielleicht an die Public Domain übergeben, aber irgendwie, ach, was weiß ich. Dieses Lizenzrecht ist voll schwierig.
Ja. Also ich kenne aber auch keine solche Sammelstelle für Bilder.
Achso, nee, ich glaube, ich weiß. Und zwar, sie hat es wie folgt gemacht. Sie hat selber noch die Rechte gewahrt, aber dann der Library of Congress das Recht eingeräumt, die Bilder an die Public Domain zu übergeben oder so.
Hm.
Das ist quasi so eine Art Dual Licensing.
Ja gut, aber dann ist es nicht richtig Public Domain, sondern dann ist es. Dann
ich glaube, aber gut. Du verstößt gegen die Public Domain, wenn du das versuchst zu verkaufen, wenn du es nicht verändert hast. Oder, ach, keine Ahnung, sorry. es tut mir leid. Und ich hätte gerne einen Kommentar, was das aufklärt.
Das ist aufklärt. Also wie gesagt, ich kenne, also richtig Public Domain heißt halt, du würdest dein komplettes Urheberrecht daran abtreten. Das heißt, du machst ein Bild und hast danach, gibst es halt in die Public Domain, und dann hast du eigentlich gar keine Rechte mehr damit ran. Auch kein Urheberrecht mehr. Also könntest du auch niemanden mehr verklagen, der dieses Bild verwendet. Und es geht nach deutschem Recht nicht. Also immer, wenn du ein Werk schaffst, hast du automatisches Urheberrecht. Und dieses kannst du nicht abtreten, ja. Wenn du hast ein Werk geschaffen, also es gehört immer dir, Außer du bist irgendwann tot, aber dann ist auch egal.
Dann hast du hast du noch mal irgendwie 30 Jahre oder so Zeit.
Oder? Ja, dann gut, dann hast du halt das Urheberrecht nicht mehr, du bist ja dann tot, dann haben es deine Erben oder sowas.
Ja.
Und es gibt ja neben dem Urheberrecht, gibt es ja dann auch immer noch Leistungsschutzrechte. Ja. Ja. Wenn halt ein Werk nicht die bestimmte Schöpfungshöhe erreicht, das ist halt Urheber, also das ist, also um ein Werk zu schaffen, muss es halt eine Schöpfungshöhe haben. Also wenn du nur irgendein Bild machst, was halt total belanglos ist, dann ist es eventuell nicht geschützt. Aber dafür gibt es an Bildern dann noch immer noch das Leistungsschutzrecht. Ja, dann hast du zwar kein Werk geschaffen, aber trotzdem hast du bestimmte Rechte
Leistung erbracht.
Ja, hast du bestimmte Rechte da dran. Die sind dann halt nicht ganz so hart wie die Urheberrechte. Also bis 70 Jahre nach dem Tod oder sowas, sondern halt nur 10 Jahre lang, nachdem du das Foto geschossen hast.
Okay.
Aber wenn du ein Werk geschaffen hast, kannst du in Deutschland das Urheberrecht jedenfalls nicht abtreten, was in Amerika aber wohl geht. Aber du kannst natürlich in Deutschland eine Lizenz dran pappen, die sagt, ist mir völlig egal, was ihr damit macht, macht's halt.
Ja.
Ja. Aber trotzdem würdest du Urheber des Werkes bleiben.
Okay.
So, deswegen ist es jetzt mir nicht ganz klar, welche Rechte sie jetzt in diesem Fall abgetreten hat an den Bildern, um dann trotzdem noch Getty Images verklagen zu können. Es kann dann nicht komplett Public Domain sein, außer da gibt es halt irgendwie 3 verschiedene Arten von Public Domain.
Ja.
Vielleicht gibt es eine Public Domain, bei der du dein Urheberrecht nicht abtrittst. Also das
ist halt in Deutschland auf jeden Fall die Anklageschrift. Also unter dem Artikel ist die Anklageschrift und copy-pastiert quasi als PDF. Das heißt, wenn man da durchschauen möchte und genau das verstehen möchte, was da gemacht wurde, ist genau, kann man das machen. Und das ist auch nicht nur sie, die quasi die Anklage gestartet hat, sondern sie, dann noch 3 andere Leute, darunter irgendwie PickScout, Alami und 100 John Doe's. Also quasi 100 anonyme Leute, die sich auch quasi dagegen wehren wollen.
Na gut. Okay.
Und was sie quasi macht, was sie da enforcen möchte, ist der Digital Millennium Copyright Act, DMCA. Gegenüber der Webseite.
Dass Getty Images die Dinger runternehmen muss.
Genau.
Ist auch immer krass.
Die Texte zu lesen.
Ist auch immer krass, dass die dann irgendjemand gleich auf 1 Milliarde Dollar verklagen. Das würde halt in Deutschland auch nicht gehen.
1 Milliarde Dollar.
Ja, okay. Es ist nicht okay, was Getty Images da gemacht hat, aber 1 Milliarde Dollar ist es nicht wert. So viel Geld haben die mit den Bildern definitiv nicht gemacht. Ich kann es ja verstehen, wenn man irgendwie sagt, okay, alles Geld, was ihr damit gemacht habt, müsst ihr halt abgeben, aber es war garantiert keine 1 Milliarde Dollar. Ja, okay, ja. Die haben die Bilder verkauft, das ist scheiße. Ja. Dafür müssen sie verklagt werden, natürlich. Und dann müssten sie alles Geld, was sie mit den Bildern gemacht haben, rausrücken. Von mir aus auch noch eine Strafzahlung von ein paar 10.000, aber keine 1 Milliarde Dollar.
Ja, also es ging so halt kaputt. Quasi. Halt ja, also das ist halt irgendwie so hochgerechnet und zwar irgendwie, ja, es gab Bullshit. Davor mal.
Ja, ja, na klar, es gab davor, gab es schon Case. X Milliarden Urteile, die jemand anders X Milliarden Dollar zugesprochen
hat. Genau, haben. Und dann haben die halt gesagt, irgendwie kostet ein Bild irgendwie, 10, keine Ahnung, 1.000 Dollar oder so und dann halt auf 18.000 hochgerechnet, aber dann ist es halt. Ja, eine andere Zahl.
Ja, also, macht nicht keinen Sinn.
Nicht ganz getroffen, aber ihr wisst, was ich meine.
Okay, kommen wir von Klagen, die in Amerika passieren, zu welchen, die in Deutschland passieren. Da ist es dann immer nicht ganz so lustig. Und
yeah.
Weil wir hatten einen Kernel-Entwickler versucht, die VMware zu verklagen und zu sagen, hey, ihr verstößt aber gegen GPL, weil ihr da den Benehmen GPL-Code, der halt ein Linux-Teil ist, und nehmen den und bauen daraus für ihr VMware irgendeine Komponente, die nennt sich VMKLinux und die wird halt von VMKernel angesprochen, was halt wahrscheinlich die Basis für einen Hypervisor-Schüssel da ist, ja. Den die da verwenden. Und ja, der wollte jetzt feststellen lassen, dass, dass das quasi so ist. Und das Gericht hat gesagt, nee, setzen wir uns nicht mit auseinander. Ist es zu kompliziert?
Das ist zu kompliziert. Die haben aber gesagt, die setzen sich damit einfach nicht auseinander,
genau,
weil sie es nicht verstehen.
Naja, okay, sie setzen sich nicht damit auseinander. Das heißt aber nicht, dass sie es nicht verstehen. Das heißt nur, dass sie es nicht wollen.
Dass sie es nicht verstehen wollen.
Das haben sie auch so nicht gesagt. Das ist jetzt alles unter unsere Interpretation der Geschichte. Ja, er konnte wohl nicht einwandfrei beweisen, dass dass der Code da wirklich so verwendet wird.
Dass es unter die GPL dann als irgendwie hereingedingstes Ding ist oder so.
Ja, er konnte halt nicht genug nachweisen, dass, dass der Code, den er geschrieben hat, wirklich in VMware verwendet wird und damit haben sie sich nicht noch nicht mal mit der Frage beschäftigt, ob jetzt dieses VM-Kernel und VM-K-Linux eine Einheit bilden und damit die GPL verletzen würden. Also entweder müsste jemand anders klagen, der halt wirklich nachweisen kann, dass sein seine Codezeilen, die er geschrieben hat, in diesem VM-K-Linux drin sind. Oder ich meine, was er jetzt natürlich auch noch eine Chance hat, und das hat er auch wohl angekündigt, in Berufung zu gehen und ein höheres Gericht anzurufen wahrscheinlich, was sich dann vielleicht mit dieser Frage beschäftigt. Und vielleicht kann er ja vorher jetzt auch noch mal näher nachweisen, dass dann halt wirklich seine Codezeilen auch in diesem VMK-Linux drin sind, dass sich ein Gericht wirklich damit beschäftigen muss. Hm. Aber erstmal natürlich ein kleiner Rückschlag. Ja. Deutsche Gerichte sind halt manchmal so und sagen.
So halt nach Amerika gehen und sagen, kostet eine Milliarde.
Nee, Dollar. 5 Milliarden. Sind ja keine Fotos, sind ja richtige Codezeilen hier. 5 Milliarden.
Oh, und das Erstgeborene.
Genau. Genau. Ja. Ja, also soweit zu diesem Urteil ist es nicht. Ja. Sie haben halt gesagt, nee. Sie weisen es ab, wir setzen uns jetzt erstmal gar nicht damit
auseinander. Genau, also sie haben gar nicht angefangen, darüber zu urteilen.
Genau. Okay, soweit aus der Welt der Gerichte. Kommen wir wieder in die Technik.
Oh, Technik. Und das, also ich habe es schon vorher gesehen, und zwar vor, wo die ersten SSDs so aufkamen und die quasi so schnell mehr wurden.
Du hast gesagt, es gibt bald Exabyte-SSDs.
Habe ich gesagt.
Bestimmt.
Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Fast. Die erste 100 Terabyte SSDs. Aber die kosten natürlich noch unendlich viel Geld, aber ist ja auch egal.
Ist ja
aber
egal. Wenn du so Getty Images verklagt hast und danach ein paar Milliarden hast, dann
kannst du ja auch ein paar von
kannst 100 du dir Terabyte paar SSDs kaufen.
Ja. Also das Geile halt an SSDs ist einfach, die sind halt einfach so viel geiler als drehender Rost, ja. Und sind halt so viel kleiner. Und das macht ja auch Sinn, weil wenn du überlegst, in der Micro-SD-Karte, wenn da irgendwie 120 GB draufpassen, ja. Warum sollte nicht auf eine größere Platte irgendwie das mal X draufpassen, ja? Und 100 Terabyte hat jetzt, Toshiba hat das quasi angesprochen, dass sie das bei sich haben, quasi in der Pipe, und dass es kommt. Und genau, es gab noch eine andere Ansage, wer war das? Wir haben irgendwie so ein 2HE 19 Zoll Rack vorgestellt, beziehungsweise gesagt, dass sie es machen wollen mit irgendwie, keine Ahnung, wie viel Petabyte oder so. Petabyte. Genau. Genau, also und zwar ein Petabyte Flash-Only Storage System. Und jetzt muss ich noch wissen, von wem das war. Flat Twin? Oh shit. Nee, ich find's jetzt nicht wieder. Ist ja auch egal. Jedenfalls ging's quasi darum, dass jetzt quasi die ersten Petabyte-Systeme kommen mit zwei Höheneinheiten. Zwei Höheneinheiten!
Da passt ein Petabyte rein.
Ja, siehst du? Da passt ein Petabyte rein.
Ja, und jetzt, wenn du überlegst. Dann kann archive.org ja auch bald aufrüsten. Das ist ja dann kein Problem.
Ja, wenn du überlegst, dass das jetzt alles so riesengroß ist, wenn du mal ein bisschen Daten speichern willst und das total slow ist, weil sich alle so rostigen Dinge erstmal quasi anfangen müssen zu drehen und so. Hm. Und dass die auch die ganze Zeit kaputt gehen und so. Ja,
so ein Scheiß. Gehen kaputt, die Dinger.
Ja. Also, das ist abgefahrener Shit auf jeden Fall. Und zwar, ja, ich find's leider nicht mehr. So schade. Naja, ich liefere das bestimmt nach, wenn ich das nicht vergesse. Genau.
Okay.
Dann. Also das war quasi SSDs und SSDs werden immer schneller.
Schneller und größer, besser.
Schneller und größer. Und
ja,
schneller werden sie halt einfach nur, wenn sie größer werden, weil du kannst dann einfach mehr parallel machen und dann werden die auch schneller.
Ja, bis sich die nächste Technologie ankündigt und wir das alles, was weiß ich.
Ja, aber wir haben immer noch Gigabit Ethernet. Überleg dir das mal.
Ja, das ist schon echt hart.
Das geht nicht in meinen Kopf rein, hey.
Ich meine, es gibt ja schon 10 Gigabit. Ich meine, ich bastel gerade an unseren Firewalls rum und da sind so 10 Gigabit Ethernet Kupferdinger dran mit einem Stecker, der heißt irgendwie CX4 und gerade mal, was so ein Kabel kostet.
Keine Ahnung, 100.000 Euro.
Ja, fast. Also ich habe einen Meter Kabel gekauft und es hat fast 200 Euro gekostet.
Das ist ja
einen Meter.
Das ist ja fast so teuer wie die Kabel an unseren Headsets.
Ja, genau. So, du denkst, komm die mit Gold oder was? Ich kann
Platin-Diamanten-Strukturen oder so ein Quatsch.
Da ist es billiger, fast Glasfaser zu nehmen, als diese komischen Kabel, die irgendwie 10 Gigabit Ethernet über Kupfer machen.
Traurig, oder?
Das kann ich ja. Ich glaube, ja, CX4 war das. Heißen diese komischen Kabel und du kriegst echt.
Dürfen die das überhaupt?
Dürfen die das? Ja, dürfen die denn das?
Das ist die richtige
Base CX4. Das ist total krasses Zeug. Total, also, du hast auch so einen riesen Stecker da, ja. Und das ist halt irgendwie die Verbindung zwischen unseren Switches und den Firewalls.
Ja.
Und gut, 10 Gigabit. Glasfaser machen wir auch da rein dann. Das ist dann quasi die Anbindung nach außen. Und die nach innen ist halt quasi über diese komischen Stecker, wo du echt denkst, what the frick?
Was ist denn the frick? Das ist nicht in Ordnung einfach.
Ja,
und zumal es kann ja noch nicht mal was, außer einfach nur.
Ja, und quasi. Diese Netzwerkkarte da drin kostet dann irgendwie ein Schweinegeld. Und ich meine, das Zeug ist wahrscheinlich auch schon ewig alt. Ja, spezifiziert, benutzt halt kein Schwein.
Ja,
wir benutzen immer noch Gigabit Ethernet, weil irgendwie seit und wie lange jetzt schon? Keine Ahnung, auch schon seit 15 Jahren, oder?
Ja.
Bestimmt.
Ja. Ja, doch, also ich hab 10 Jahre hätte ich jetzt gesagt. Von 2005.
Ja, eigentlich
2013.
In der Zeit haben wir ja schon hingekriegt, irgendwie, dass das WLAN doppelt so schnell ist wie unser Ethernet.
Ja, weißt du auch warum? Die Leute wollen mehr WLAN-Dinge und die wollen nicht so viele nur andere Dinge.
Ich will Kabel.
Ja, du bist halt auch keine primäre Zielgruppe.
Ja, stimmt. Ich benutze ja auch Linux auf dem Desktop.
Ah, hier, ich hab den Artikel in der Zeit wiedergefunden. Und zwar 5,4 Petabyte in 4U, also 4 Höheneinheiten. Und das ist ganz schön awesome eigentlich. 5,4 Petabyte! 5,4 Petabyte. Das sind ganz viele Petabytes. Da kann man endlich mal alle Sachen speichern.
Gigabots.
Ja. Also die Zukunft für SSDs ist auf jeden Fall, ist klar, das kommt. Und ist auch viel geiler. Und alle sollen jetzt schon die SSDs kaufen, damit die Firmen mehr Geld haben, um bessere SSDs schneller zu bauen.
Hm.
Los, gebt all euer Geld aus.
Gebt all euer Geld aus. Und ja, ich will das auch als Kabel haben. Und es gibt echt verschiedene Varianten, irgendwie dieses 10 Gigabit zu machen. Und das ist echt. Ja, ich muss es mal verlinken. Schon ein bisschen krass, dass das irgendwie immer noch nicht weit verbreitet ist. Und wenn dann das Zeug so scheiß teuer ist, dass es keiner kaufen mag.
Ja.
Das. Ja.
Aber sobald die Leute mal quasi so diese 4K Super Videos haben,
ja, dann machen sie auch über WLAN.
Scheiße. Vielleicht sollten wir einfach WLAN schneller machen und dann einfach auf die Kabel scheißen.
Ich habe jetzt hier mal, ich paste dir jetzt hier mal nur kurz, wenigstens bei Amazon, wie es bei Amazon aussieht, dieses Kabel. Ich meine, das ist jetzt noch in Anführungsstrichen relativ billig, ja, so billig habe ich nicht gefunden.
Außer jetzt bei Amazon.
Ja, naja, bei Amazon kostet jetzt hier 5 Meter, kostet nur 100 Euro. So billig habe ich das nicht gefunden, was ich gekauft habe. Das war gut, irgendwie, das war irgendwie 160 Euro und nur irgendwie 1 oder 2 Meter.
Ja.
Also es ist echt krass.
Das, ich finde es nicht in Ordnung.
Und das ist halt ein 10 Gigabit Ethernet-Kabel.
Ja, es macht nicht mal viel.
Es ist kurz, es macht nicht viel. Es hat halt irgendwie Hammerstecker, ja. Da, damit kannst du echt jemanden erschlagen, komplett. Mhm.
Aber die Frage ist, ob du das willst. Bringt genau. Ja auch, also. Da muss man ja auch einen Use Case für haben.
Kannst du auch lieber ein normales Ethernet-Kabel nehmen und jemanden erdrosseln damit. Das ist vielleicht einfacher als mit einem 10 CX4-Kabel, jemanden so erschlagen. Ach. Naja, gut. Das ist auch so ein Mimimi auf jeden Fall. Das ist 10 Gigabit Ethernet immer noch nicht reif ist.
Ja, also reif ist es ja schon lange, aber es ist halt einfach zu teuer.
Ja.
Ich denke, darauf
also, das ist verständlich. Das ist, ja, aber dementsprechend kannst du es halt nicht, kannst du es als Privatperson einfach nicht kaufen und einfach mal so einsetzen. Das kannst du vergessen.
Ja.
Also dann ja fast noch eher das mit Glasfaser zu machen. Da ist ja halt echt die Glasfaser-Sache ist ja schon günstiger, als es hier mit diesen Ethernet-Kabeln, Patch-Kabeln, ja. Kupfer zu machen.
Kannst du auch eigentlich direkt irgendwie Tonerdrucke trinken. Ja, das ist quasi genauso teuer einfach.
Ja, genau. Ach, immer so mal so einen guten Tonerdrucker. Lecker.
Delicious.
Ich hab gerade wieder Patronen bestellt. Und so Nachfülldings. Und hab da mal geguckt, weil ich das letzte Mal welche bestellt habe. Und? Rat mal, wie lange ist her?
20 Jahre.
Nee. Ganz schlimm Jahre. Ist nicht. Ach, drei. Ich habe echt 3 Jahre gebraucht, bis ich die Druckerpatronen hier durch hatte. Und jetzt habe ich wieder neue gekauft. Das ist so irgendwie. Ja. Wer druckt heutzutage noch?
Ja, also ich habe bei mir auch so ein Laserdrucker und der druckt auch schon seit irgendwie 5 Jahren oder so. Mit dem ersten Toten. Mhm. Aber ja, ich habe
so einen Tintenpisser geholt, aber seit 3 Jahren mit diesen Druckdingern nix. Also, läuft halt. Jetzt meckert er halt irgendwie rum, fehlt ihm die.
So will ich da haben.
Hatten wir die eine nicht mehr und dann musste ich jetzt mal wieder so ein Pack nachkaufen. Ist dann irgendwie auch so ein keine Ahnung, 10er-Pack, wo irgendwie jede einmal doppelt drin ist und dann die schwarze noch 2-mal oder 3-mal.
Ja.
Das reicht irgendwie Jahre.
Ja, das Coole an Laser ist halt, dass es nie austrocknet.
Ja. Aber ist mir hier jetzt auch nicht passiert. Also ich habe echt...
Überraschend, ja.
Wie gesagt, 3 Jahre verwendet. Das war sogar scheiße, weil ich habe die Patrone rausgenommen und danach war der ganze Boden blau, weil halt doch irgendwie noch ein bisschen Futzel da drin war. Also mittlerweile trocknen die auch nicht mehr aus. Also zumindest ist mir das in meinem noch nicht passiert und wir drucken... Manchmal drucken wir 4 Monate lang nichts. Also, weil du brauchst es halt nicht. Trocknet halt trotzdem nicht aus. Also, und ich meine, ich brauche keinen super Fotodruck, ja. Nee. Für die paar Sachen, die du halt mal irgendwie wegschicken musst. Also war ich schon echt erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange her ist, dass ich das letzte Mal Patronen bestellt habe. Und ja, von dem her ist es okay. Und der Drucker war jetzt damals auch nicht der teuerste. Und der kann halt auch noch scannen und bladiblub doppelseitig
voll viele, kopieren. Voll viele Sachen. Oh, doppelseitig. Das ist
ja,
cool.
Ja, so Sachen, die du halt irgendwie, keine Ahnung, alle Jubeljahre mal brauchst.
Also nie.
Ja, ja, ich habe tatsächlich schon mal irgendwie 1 oder 2 Mal habe ich diese Funktion verwendet. Aber ich meine, aber dann ist es ja auch okay, ja. Ich meine.
Fühlt man sich direkt besser.
Genau. Du hast irgendwie mal irgendwas doppelseitig eingescannt und dann wieder ausgedruckt und dann zieht er das halt ein, druckt beidseitig, passt irgendwie schon okay.
Ja, genau. Machen wir weiter.
Ja.
Wir haben noch ein paar Sachen.
Jetzt wollen wir zu Security kommen, gell? Security-Zeug.
Genau. Wir haben Security-Zeug, nachdem wir quasi jetzt durch den Rest durch sind, nur noch traurige oder schöne Sachen, je nachdem.
Na, ich muss noch nachher noch rumheulen.
Ja, da kommst du auch noch hin. Ist okay.
Ja, okay. Kommen wir zu Security-Zeugs. Quad-Router. Ja, Quad-Router.
Du hast es reingemacht.
Ja, hast du es nicht gelesen?
Doch, ich habe es gelesen, aber ich habe es, also ich habe gesehen, dass mein Telefon irgendwie gestern oder so ein Security-Update gehabt hat und habe gedacht, jetzt bin ich wieder safe.
Okay, hast du es schon gleich bekommen, okay.
Ja,
ich habe jetzt meinem Nexus 7 noch gar nicht geguckt. Ich weiß aber auch gar nicht, ob der diesen Qualcomm-Chip drin hat. Also betroffen sind bestimmte Qualcomm-Chips, die fürs LTE zuständig sind.
Genau, und Spaceband.
Mal wieder Spaceband. Wir hatten auch, da hatten wir auch vor zwei Sendungen.
Spaceband oder so ist ja auch die ganze Zeit kaputt, weil das von irgendwelchen
Roberten
von damals programmiert wurde.
Ja, es gibt's aber jetzt um die Treiber für diese Chips, die halt kaputt sind. Qualcomm liefert halt immer Standardtreiber für seine Chips mit und die baut halt jeder Android-Fuzzi in sein Gerät ein und dann chippt er die mit raus und da denkst du halt nicht drüber nach, passt halt nicht an, machst halt nichts damit. Dummerweise sind irgendwie die Chips zusammen mit diesen Treibern kaputt. Man muss diese Treiber patchen.
Aber die Chips muss man nicht auslöten.
Ja, Gott sei Dank. Es scheint tatsächlich softwaremäßig behebbar zu sein. Aber so lange könnte es sein, dass halt irgendeine App Sachen auf deinem Telefon tut, die du nicht haben willst und dich halt brückt dabei. Also Rootzugriff kriegt und Kontrolle über dein Gerät übernimmt und damit halt eben
Und dann hast du verloren. Kannst du direkt wegwerfen, neu kaufen.
Ja, und in dem Prozess bist du natürlich noch alle deine Daten losgeworden, die du auf diesem Gerät hattest. Alle deine Schlüssel, alle deine Kryptosachen, alle
Kontakte. Dein E-Mail-Account, deine Nacktfotos.
Ja, alles.
Alles los.
Alles, genau.
Also man darf das nicht immer so runterspielen mit so Krypto-Sachen und so. Man muss nicht an die
also
Leute ran.
Also deine Penisfotos, gell, und von dem her.
Und die sind alle weg und
die sind alle NSA weg hat und die. Landen bei der NSA und werden da durchsucht und
wenn du zu kleinen Penis hast, dann rufen sie dich an und lachen dich aus. So ist es nämlich.
Ja, und wenn du natürlich eins von den, was haben sie gesagt, ungefähr 900 Millionen
Eins von diesen ungefähr 900 Millionen
Android-Geräten hast, die halt auch nicht geupdatet werden. Also ich meine, wenn du jetzt so ein Nexus hast oder so ein Galaxy, kannst du ja vielleicht noch sicher sein, dass die mal geupdatet werden.
Kannst du die Hoffnung haben, mit Sicherheit?
Kannst
du auf jeden Fall nicht.
Genau, aber wenn du irgendwie so ein Billig-Ding hast, dann bist du halt einfach angearscht. Und dementsprechend seid vorsichtig, was ihr auf eure Android-Geräte tut, gell?
Ja, genau. Nicht irgendwelche piratisierten Sachen, bevor ihr nicht Security updated habt.
Genau. Ja, also gibt wohl auch von diesem Sicherheitsunternehmen, was das entdeckt hat, irgendwie eine App, die prüfen kann, ob du verwundbar bist oder nicht.
Ja, von Checkpoint. Sehr praktisch. Wahrscheinlich, wenn du deren Checkpoint Security Gedingens
kaufst,
bist du auch safe.
Ja, bestimmt. Und wenn du dir noch 30 Millionen überweist, bist du total safe.
Oder 15 auch. Euro im Monat oder so.
Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Ja, aber fand ich schon wieder krass, dass es echt, dass sie, ja.
Alles ist kaputt die ganze Zeit.
Ja, dass solche Sachen halt echt kaputt gehen. Also,
ja.
So böse kaputt gehen, dass du dich halt echt damit halt Rootrechte verschärfst und mit allen Daten nach Hause gehst. Das ist schon ein bisschen krass.
Das ist schon eine krasse Sache. Für die Wii U gab es jetzt auch einen Kernel-Exploit erst vor kurzem, beziehungsweise immer noch. Das heißt, wenn man da Homebrew drauf spielen kann, dann hat man jetzt die Möglichkeit wieder, bis zum nächsten Update natürlich. Nur da regen sich die Leute nicht auf, da sind die happy, ja. Das ist der Unterschied. Das eine brauchen sie nämlich und das andere wollen sie quasi nur piratisieren. Wozu ich hier natürlich nicht aufrufe. Ist ja wohl klar.
Nee.
Ja. Also genau. Quadrouter, üble Sache. Genau, updatet eure Telefone und lasst updaten, weil ihr habt ja keine andere Wahl. Also, ich meine, das ist ja, man ist ja dem Scheiß auch noch ausgeliefert, ja. Man kann es ja noch nicht mal selber fixen. Man hat ja überhaupt gar keine Möglichkeit. Mit deinen Servern kannst du dann sagen, so, oh, okay, irgendwie Nginx ist super kaputt und kannst ihn routen, dann fahre ich halt jetzt kein Nginx mehr, sondern ich schalte ihn halt aus oder ich habe irgendwie einen Computer, wo der Internet Explorer so kaputt ist und dann benutzt ihr den halt nicht mehr, aber bei dem Telefon hast du ja keine andere Wahl.
Ja.
Scheiße.
Ja.
Die Welt ist schon ganz schön kacke, wenn man sich das so überlegt.
Ja. Ist total kacke, die Welt.
Und was machen wir dagegen?
Weiß ich auch nicht. Nix.
Könnt darüber reden und dann immer sagen, wie kacke es ist.
Das ist
so
total
wie,
kacke.
So wie bärtige alte Männer, die darüber reden, wie damals alles besser war, wo wir noch keine Digitalisierung hatten.
Ja, da war alles besser, da haben wir alles mit Papier gemacht.
Und jetzt konnten wir wenigstens nicht hacken. Außer mit einer Schere können wir jetzt.
Ja. Und als da über Telefonzellen rumstanden, das war alles viel besser.
Die jetzt alle verkauft wurden.
Ja. Aber und es Telefon- gibt wieder mehr Briefkästen, habe ich gelesen.
Ja, das ist auch nur so ein Quatsch. Wahrscheinlich irgendwie, das haben sie sich irgendwie aus der Nase gezogen, haben dann irgendwie, keine Ahnung, wie haben wir es gemacht? Irgendwie,
ja,
können wir irgendwelche bestimmten Briefkästen ignorieren und dafür andere Briefkästen irgendwie sagen, dass wir die gebaut haben oder so? Irgendwie so ein Quatsch. Oder die haben alle diese komischen, was, diese Briefboxen oder sowas, die du dir dann neben deine Wohnung stellen kannst oder sowas dazu gerechnet oder so. Die haben irgendwie dazu gelogen, das machen die, also hundertprozentig kann ich dir sagen, dass es nicht mehr Briefkästen gibt. Was macht ja auch keinen Sinn, weil, so, okay, du willst einen Brief übergeben und so, oh nee, der Briefkasten ist ja zu weit weg, das mache ich lieber nicht.
Da schreibe ich lieber eine E-Mail.
Also das ist auf jeden Fall eine Bullshit-Nachricht und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwo da gelogen haben.
Na gut, sei es drum. Ich glaube, dass sie gelogen haben, aber es ist natürlich wirklich so eine Sommerloch-Nachricht. Boah, es gibt mehr Briefkästen, Halleluja! Ja. Es gibt weniger Telefone, aber mehr Briefkästen. Ja, ja, gut. Okay, kommen wir weiter zu Security-Zeug. Heist. Ja.
Auch so. So, jetzt musst du es erklären.
Nee, ich habe keine Ahnung, aber ich kann dir sagen, das heißt HTTP Encrypted Information Can Be Stolen Through TCP Windows heißt.
Und dann weißt du auch gleich wieder, von welchen Leuten das kommt. Nämlich von den Leuten, die Beast und
Stings
und Breach und die anderen Sachen alle gemacht haben, weil die haben immer so coole Namen, die dann aber auch irgendwas Krasses sind.
Ja, gut, genau. Wir haben uns das nicht ganz durchgelesen, was es ist.
Also, nee, also das geht irgendwie wieder darum, dass es gecrackt wird oder so, dass du da irgendwie dann in deine Session reinschauen kannst oder dann den Cookie auslesen kannst, oder? Ist doch immer das Gleiche.
Also es hat irgendwas mit TCP zu tun und mit JavaScript und
ja, also ja, also das Wichtige ist, dass jetzt, also man sollte natürlich immer sein SSL updaten, aber aktuell ist es ein theoretischer Angriff, der theoretisch funktioniert, praktisch aber noch schwierig ist.
Noch zu keine Rolle spielen.
Aber es hat einen guten Namen und das ist immer eine wichtige Sache.
Aber ich habe noch kein Logo gesehen.
Ja, die haben da oben beschrieben, wie es funktioniert.
Ja, aber die ist kein Logo. Also, echt. Kein Logo, es geht nicht.
Ja. Also was du auf jeden Fall brauchst, ist JavaScript in deinem Browser auf der Webseite, wo du gerade bist. Und ansonsten geht es quasi nicht.
Also NoScript anmachen.
Genau, immer NoScript anmachen, weil dann kannst du nicht gehackt werden.
Zumindest nicht über JavaScript.
Ja, weil auch nichts funktioniert. Also
geht auch nichts anderes, genau. Von dem her, who fucking cares? Okay, also auch ja. Zumindest mal, vielleicht stellen sie es auf der Black Hat vor, vielleicht kommt dann noch ein bisschen mehr raus oder ansonsten,
wer sich mehr schon?
Ich weiß es. Dafür interessiert, der kann, da steht, ob
also ich
der
weiß,
auf der Sicherheitskonferenz Black Hat vorgestellte heißt, achso, die doch, okay, ist auf dieser Konferenz also, vorgestellt worden. Ah ja, okay.
Ja, also weil normalerweise ist die DEFCON immer nach der Black Hat und die DEFCON ist schon vorbei.
Okay, und die gibt auf jeden Fall ein Paper, könnt ihr euch das Paper dazu durchlesen. Ich
habe schöne Bilder jetzt drin.
Leider, hast du das Paper durchgeklickt?
Nö, ich habe da einmal durchgescrollt. Ain't nobody got time for this shit.
Ja, genau, also könnt ihr euch in Lesefu, könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Ich bin auch nicht dazu gekommen, ich fand es jetzt bloß relevant, dass wir tatsächlich mal wieder einen Angriff auf HTTPS haben. Der, genau. Auch wenn er bisher nur theoretisch ist, doch immer noch an diesem fragilen Ding wackelt. Ja. Wir wollen zwar überall verschlüsselt haben, aber es gibt doch ziemlich viele Lücken, an denen man da rumpoken kann.
Ja.
Guti.
Oder nicht so guti.
Ja, ja, klar. Dann?
Das nächste.
Bluetooth.
Bluetooth-Schlösser sacken. Das ist auch wieder so eine Überraschung. Alle Internet of Things, Bluetooth-Dinge sind scheiße. Und dann denkst du dir, ja, shit, das hätte ich mal denken können.
Schlösser. Kann nicht sein.
Nee. Also das ist ja immer so
eine Sache. Ich will demnächst so den Bluetooth-Schloss an mein Fahrrad machen und du erzählst mir jetzt, dass das scheiße ist?
Ach so, ja. Ich verstehe nicht genau, warum du das haben wolltest, aber also, ja, nee, es ist
scheiße. Gab's halt auf Kickstarter. Was weiß ich.
Ja, genau, auf Kickstarter und dann ist halt Kacke quasi, automatisch.
Du jetzt wieder. Nee, das ist bestimmt total gut.
Nee, also
wenn ich
das
da in
Problem
die Nähe laufe mit meinem Handy, dann geht es sofort auf und wenn ich weglaufe, geht es zu.
Ja, also das Problem an diesen Sachen ist quasi, die haben irgendwie, also du hast ein Schloss und das hat Bluetooth,
ja,
und da hast du ein Telefon und das sagt dem Schloss, dass es aufgehen soll.
Ja.
Und quasi, wenn man nicht aus der Vergangenheit lernt, ist es natürlich alles unverschlüsselt.
Oh
Gott, die Leute denken halt, ja, Bluetooth ist ja verschlüsselt automatisch, aber dass die quasi nur Channel Hopping machen und.
Das ist kein verschlüsselt. Channel Hopping ist kein verschlüsselt.
Ja, ist halt ein bisschen schwierig immer, ja. Und genau, also das ist ein großes Problem halt. Und genau, also über Bluetooth dann quasi in Plaintext das Passwort übertragen und dann ist natürlich Kacke wieder. Und das ist halt nicht nur bei einem oder so, sondern von 16, die sie getestet haben, waren 12 quasi Kacke.
Okay.
Und wenn du eine fette Antenne hast, kannst du das halt auch über irgendwie bis zu 400 Meter machen.
Ja. Ja. Okay, ich meine, dass man alles, was in der Luft sich bewegt, abfangen kann und Replay-Attacken machen kann und so, ist halt irgendwie logisch oder das mitschneiden kann und wenn dann wirklich das Passwort im Plaintext da drin steht, dann ist halt.
Und es hat auch wieder kein NFC oder so, also was wirklich dann nur dafür gemacht ist, dass es irgendwie ein paar Zentimeter geht, sondern es hat alles Bluetooth und Bluetooth, wenn du mal mit deinem Bluetooth-Headset ein bisschen gelaufen bist, es geht schon, ja.
Es geht ein paar Meter, ja.
Es geht schon
ein paar Meter. Auch durch ein paar Wände.
Und wenn du eine fette Antenne hast,
geht's auch weiter. So wie WLAN halt.
Ja, genau. Ja, und da gibt's halt auch irgendwie solche anderen Anbieter, die dann sagen, okay, das Passwort ist halt nur 6 Stellen lang, ja. Und 6 Stellen zu Bruteforcen ist jetzt auch nicht so viel Magic dabei.
Ja, wenn das Ding nicht dann abschaltet, nach so und so viel Versuchen.
Ja.
Kann man ja alles einbauen.
Genau, also es ist auf jeden Fall quasi alles kaputt gegangen. Und das war, glaube ich, auf der DEFCON.
Okay, aber
genau.
Sagen Sie auch, welche jetzt gut sind, also welche man eventuell kaufen kann? Oder
keine. Kauf einfach keine, wirklich.
Ja, aber.
Ja, steht da auch drin, kann man sich den Artikel durchlesen.
Okay, gut.
Außer, dass der darin nicht verlinkt ist, aber naja, so ist halt.
Okay, gut. Was ist noch kaputt?
Was ist die Karte? Achso, nee, das ist relativ tolle Sache. Warte, ich will mal was. Nee, das war's. Das sind die Sachen, die kaputt sind. Ah, nee, doch, da unten war noch eins. Ich ziehe es mal vorne. Und zwar Projekt Sauron.
Ja, das klingt irgendwie komisch. Ja.
Klingt gefährlich. Und Projekt Sauron ist eine super Hardcore Malware, die du dir normalerweise nicht auf deinem 0815 Laptop einfängst, sondern die speziell auf Governments und sowas getrimmt ist und ist jetzt irgendwie, wie lange? 5 Jahre, glaube ich, nicht aufgefallen.
Das heißt, du meinst, ich kann Governments angreifen, also Regierungen damit angreifen?
Nee, nicht du persönlich, quasi Regierungen werden angegriffen und jetzt ist mal wieder aufgefallen, dass es so ist. So ein bisschen wie Dooku oder wie, was gab's denn noch in der Richtung? Genau, also wo quasi kritische Infrastrukturen und Governments angegriffen werden von Malware, die halt super sophisticated ist und ganz viele Faktoren benutzt, die man normalerweise halt nicht in so Commodity Malware, nenne ich es jetzt mal. Also in Malware, die für die Masse gedacht ist, sieht. Zum Beispiel verschiedene Angriffsvektoren, die Infektionsvektoren, die verwendet werden, Airgapping, was überwunden wird per Blut, per USB-Sticks und Zero-Day-Exploits und so. Und super viele abgefahrene Sachen. Und genau.
So wie Stuxnet und sowas auch.
Genau, oder? Genau, Stuxnet und Dooku war einer von den ganz großen. Genau, und Kaspersky hat quasi das mal auseinandergenommen, beziehungsweise irgendwelche klugen Leute bei Kaspersky haben das reverse-engineert und haben quasi mal ein bisschen aufgezeigt, wie weit das ist und was, wie das ganze Ding funktioniert. Das ist schon echt, echt super gruselig, weil es ist wirklich speziell darauf getrimmt, möglichst unauffällig zu sein, die Daten zu exfiltrieren über verschiedenste Vektoren, zum Beispiel auch über DNS, also über DNS-Tunneling, und halt ganz viele verschiedene Vektoren zu benutzen, nur um dort quasi so Passwörter und irgendwelche Secret-Dokumente aus den Computern rauszuholen. abgefahren.
Ja.
Aber sehr, sehr interessant, kann man gut lesen. Könnte auch in Lesefu rein, aber es jetzt hier um bei Security-Sachen.
Okay.
Sehr cool. So, dann machen wir hier. Ich ziehe das mal nach vorne. Und zwar,
ja.
Und zwar,
das habe ich
als
auch.
Sachen, die reverse kaputt sind. Ich weiß nicht, also die Sachen, die besser geworden sind, weil sie aufgedeckt wurden vielleicht, ich weiß nicht. Und zwar eine Datenbank zur Überwachung von der Überwachungsindustrie. Kann man das so sagen?
Ja, erzähl mal.
Schon, oder? Und zwar, es gibt von wie heißen die Leute? Privacy International hat eine neue Datenbank. Früher hatten die eine Datenbank über das Transparency Toolkit. Das hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Und dort haben die jetzt eine extra Datenbank für quasi alle Informationen über die Überwachungsindustrie, also quasi so Deep Packet Inspection für Governments und so, wenn du quasi deine Journalisten unterdrücken willst und so. Und dort gibt es natürlich Firmen, die sowas anbieten, und die Datenbank sammelt Informationen über genau diese Firmen und dann beschreibt quasi, was das ist und was sie machen, und sammelt so alles, was quasi öffentlich zugänglich ist an Informationen. Genau, und was, genau, welche Produkte es dort gibt und wo die hergestellt werden und so.
Okay.
Und genau, kann man relativ gut durchsuchen. Ist auch eine relativ schicke Webseite. Und wenn man dann mal schauen will, ob seine eigene Firma eine böse Überwachungsfirma ist und man weiß gar nichts davon, dann kann man die da drin finden.
Okay. Aber wo wir gerade bei Überwachung waren, ist auch heute bei mir vorbeigeflogen, gibt ein Projekt, was auf den Daten von OpenStreetMaps dir anzeigt, wo überall Überwachungskameras hängen. So, da kannst du so durch Deutschland, ich weiß gar nicht, oder ist es weltweit? Ja, doch, scheint weltweit zu sein. Also überall, wo halt so Überwachungskameras rumhängen.
Nicht schlecht, das quasi kann man dann auch alle fangen, wie so wie Pokémon.
Genau. Ja.
Ja, hast du die Überwachungskamera schon? Die ist besonders cool.
Die ist besonders cool. Sind sie garantiert noch nicht alle. Bestimmt kann man da auch selber mitmachen, weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, aber ja, du siehst auf jeden Fall, was für eine Kamera, also es gibt mehrere verschiedene Kameratypen. Mhm. Und ja, du siehst halt die OpenStreetMap und dann halt, ja, ob es eine Indoor-Kamera ist oder ob sie auf dem Bahnhof ist oder wie auch immer. Und ja, genau.
Sie coole Sache.
Wer sie betreibt.
Muss es irgendwo verlinken.
Hm? Ich hab's verlinkt.
Oh, du bist so super.
Ja. Da Cambacubla-Dings.
Guck's. Ja. Und woher kommt die Information? Ist das quasi so Crowdsourcing?
Ich denke mal, das ist normales Crowdsourcing, ja. If you like to add new cameras or guides, or if you like to revise existing entry, use your existing OSM account or create a new one.
So, boah, ja, das hat aber schon echt voll viele Einträge. Also ist
außer
Irland, da gibt es nur 3 Kameras. Laut der Anzeige.
Ja, nee, so Deutschland sind so eher mehrere 10.000.
Und da haben sich also schon Leute echt Mühe gemacht. Aber wie wird denn das quasi überprüft, ob die Sachen noch aktuell sind? Auch
ja,
über OpenStreetMap.
Ja, so wie wahrscheinlich alles bei OpenStreetMaps, ja.
Krass.
Wer sagt dir, dass die Straße wirklich an der Stelle ist? Selbst auf Island sind 42.
Ich find, man sollte so Pokémon und solche Sachen direkt miteinander verbinden. Dass du quasi, wenn du dieses eine Pokémon gefunden hast, dann so, was ist denn noch in der Umgebung, wo du gerade dieses eine super, super rare Pokémon gefunden hast?
Ja, Überwachungskameras. Guck doch mal dann.
Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Oder? So Hilf jetzt dabei, quasi die Welt zu mappen, während du dort ein rare Pokémon gefunden hast. Ich finde, das wäre was. Naja. So, genau. Und was haben wir jetzt noch als letzten Punkt? Shit, wo ist denn? Da drunter. Certificate Transparency. Und zwar geht es hierbei darum, wieder um Transparenz, so quasi wie dieses Überwachungsdingens. Nur, dass es eine Webseite ist, die diese Transparency Reports von den CAs sammelt und auswertet und die dann durchsuchbar macht. Und zwar, also quasi, wenn du ein neues Zertifikat ausstellst, dann sagen die großen CAs, so wie Komodo oder Symantec, sagen quasi, oh, das ist hier, wir haben übrigens dieses Zertifikat ausgestellt. Und dafür gibt es eine Webseite, die diese Sachen sammelt und aufarbeitet und durchsuchbar macht. Und das ist eine relativ interessante Sache. Und den Artikel, den ich verlinkt habe, der hat mich quasi darauf aufmerksam gemacht. Und da geht es quasi darum, dass dort in diesen Zertifikaten, es werden ja nicht nur Zertifikate für die großen offenen Webseiten gebaut oder für deinen Freemailer oder so, sondern halt auch für so interne Webseiten oder so semi-internes Zeug. Und dort kann es dann auch natürlich passieren, dass du versehentlich Informationen über deine Company preisgibst, wenn du so ein Zertifikat kaufst und aus quasi ausstellen lässt von der CA. Und die publishen dann quasi, was du gemacht hast. Und das ist schon eine Sache, worauf man tatsächlich achten sollte. Wenn man Zertifikate ausstellen lässt für irgendwelche internen Webseiten, die dann von Komodo quasi gesigned werden und dann so, ups.
Ja. Dann weiß man, dass da, weiß ich nicht, dahinter, dass irgendein internes Projekt XY vielleicht gibt oder sowas.
Genau, oder genau, dass es diese Projekte gibt oder dass dort quasi irgendwelche versteckten Webseiten sind oder so.
Ja, deswegen einfach ein Wildcard-Zertifikat nehmen gut ist.
Ja, aber das Problem ist quasi, dass es überhaupt. Also das SSL und diese CAs und so sind das Problem, aber das ist noch eine andere Sache.
Da haben wir ja schon ganz oft drüber geredet. Ich habe ja gesagt, alles in DNS rein. Mhm. Und dann ist gut. Dann bräuchst du die ganzen CAs nicht mehr. Dann trägst du halt den Hash von deinem Zertifikat, was du benutzen willst, in DNS ein und dann guckt der Browser halt danach und wenn es passt, dann wird es wohl stimmen. Weil der die Domain betreibt, hat auch Zugang zum Name-Server und wenn das SSL-Zertifikat da drin steht, dann ist es wohl das Richtige und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Ja, okay, dann kann man immer noch argumentieren, na, aber da hat doch dann niemand überprüft, ob irgendwie diese Firma jetzt grün ist, ja, ob dies wirklich eine Bank ist, ja, don't care.
Nee.
Ja, das kann man ja von mir aus dann irgendwie noch anders machen oder was weiß ich. Dahinterlegt man es dann von mir aus in der .de-Zone. Das ist ein Notar, glaube ich, hat. Ich habe keine Ahnung. Oder dann benutzt man halt nur die CAs nur für den Schwachsinn.
Ja. Also ich finde das auf jeden Fall mit dem HBS oder wie heißt es? SSL-Pack.
Was meinst du?
Die kostenlose CA.
Let's Encrypt, oder was meinst du?
Genau. Das ist auf jeden Fall schon ein guter Ansatz einfach. Weil das ist so, du musst niemanden quasi dafür bezahlen, dass er quasi nichts macht, ja.
Ja, ja.
Und ist trotzdem sicher, ja. Und darum geht es ja eigentlich auch. Ich meine, bei SSL hat es bei SSH funktioniert das ja auch, dass es sicher ist, obwohl quasi niemand sagen muss, das ist okay.
Ja, aber trotzdem dieser ganze Aufwand immer noch.
Dieser ganze Aufwand.
Ja, einfach ein lokales Zertifikat erstellen, benutzen, gut ist.
Ja. Ja, aber dann musst du quasi Leute auch quasi auf Pinning und so trimmen, dass sie quasi dein Zertifikat pinnen. Und wenn das sich nämlich dann verändert, dann wissen sie es und dann werden sie nicht gehackt.
Ja, aber Let's Encrypt, die machen ja auch irgendwie weiter, da kommt ja irgendwie das Root-Zertifikat in den neuen Firefox rein, also die sind auch irgendwie dabei.
Ja gut, aber die sind ja eh cross-gesigned, von daher ist ja auch eigentlich egal.
Ja, aber die wollen sich halt dann so ein bisschen von diesem Hersteller lösen. Ich weiß gerade nicht.
Welche Hersteller?
Naja, ich weiß ja nicht, von wem sie gerade. Wer sie da unterstützt. Also ich meine, irgendeine CA müssen sie ja haben, die halt in allen Browsern drin ist, weil sonst funktioniert es ja nicht.
Und zwar cross-signed von.
Und wenn sie es jetzt in Firefox einbauen, ihre schon, dann lösen sie sich so ein bisschen von diesem Konstrukt.
Ja, und zwar von ISRG.
Siehste, sagt mir nix.
Mir auch nicht.
Ja, toll. Und den vertrauen wir.
Ja. Scheiße. Sollten wir nicht. Das sollte ich nicht machen.
Dann doch lieber auch keine smarten Dildos kaufen, weil.
Oh ja, das stimmt. Das war zu weit nach unten gerutscht. Oh.
What the frick?
Ja, genau.
Also das nicht, Problem, dass ich smarte Dildos kaufen würde, aber was passiert, wenn ich einen hätte?
Und zwar, also das Problem an diesen ganzen smarten Sachen ist ja quasi immer, dass das nicht dein Zeug ist. Ja. Auch wenn
ja.
Und also quasi, du hast dann immer noch eine Firma, die quasi mit dir Geld verdienen will, ja. Und ich wette, wenn da eine Webcam drin war, die würden die Bilder auch verkaufen.
Oh Gott, nein. Lass es.
Okay, alles klar. Jedenfalls, es geht darum, dass quasi diese, es gibt so einen smarten Vibrator halt. Also kein smarter Dildo, nein. Ja. Und der ist halt so smart, dass er quasi, wenn du den benutzt, er diese Informationen an die Firma versendet, damit sie mit dir Geld verdienen können.
Ja, wie sollen sie denn da Geld verdienen nochmal mit dir? Wenn du ihn oft benutzt, brauchst du bald einen neuen, oder?
Nein, das geht quasi darum, dass die Daten an irgendwelche Werbungsunternehmen weiterverkauft werden.
Ja, wenn du ganz viel den Vibrator benutzt, brauchst du wahrscheinlich eine neue Frau oder einen neuen Mann oder.
Ja, genau, und dann verkaufen die das an Partnerbörsen oder so und dann wissen sie, okay, die braucht auf jeden Fall irgendwie.
Ja. Jemand
oder die braucht Werbung mehr dafür oder so. Oder keine Ahnung was. Oder vielleicht isst man dann ja auch mehr Bananen oder so, was weiß ich, ja. Und dann kriegst du halt Bananenwerbung. Oder wenn du eine bestimmte Einstellung machst, weil es kann ja irgendwie verschiedene Einstellungen machen. Kann
unterschiedlich vibrieren, ja.
Es kann unterschiedlich vibrieren und vielleicht heißen bestimmte Vibrationen, dass du irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendwie eine Fernsehsendung gucken willst oder ja, sowas. Keine Ahnung, was man da für Korrelationen findet dann, ja. Aber die verkaufen auf jeden Fall die Information.
Ja. Gut.
Okay. Genau.
Also, einfach.
Hier, und zwar WeWipe heißen die übrigens. Collects data on the use of its products in terms of vibration intensity and mode for market research purposes so that we can better understand what settings and levels of intensity are you what most enjoying.
Our customer needs.
Ja, so richtig gut.
Okay. Ja, die Welt wird viel besser. Ich sehe es vor meinen Augen.
Wenn alles smart wird und alles immer ins Internet.
Ja, genau. Einfach, ja, nee, es wird total gut.
Mhm.
Genau. Wenn einfach keiner mehr zu Hause alleine ist, sondern immer die ganze Welt einfach zuguckt, wird total gut.
Ja. Total praktisch. Also jetzt mit diesen smarten Sachen, aber das ist ja quasi immer nur der Tipp, also quasi
Was?
Ja, also es ist quasi immer bloß der was heißt Tip of the Iceberg?
Ja, Spitze des Eisbergs.
Spitze des Eisberges, genau. Das ist ja immer nur die Spitze des Eisberges, was man dann so mitbekommt, weil es ja lustig ist. Aber ist es halt mit allen von diesen ganzen smarten Dingen so, ja?
Ja.
Wenn du da quasi einen Online-Service hast und du deine irgendeine AGB quasi weiterklicken musst, damit es funktioniert, dann steht da 100%ig drin oder sagen wir 98%ig, außer die Wärme halt damit, dass es nicht machen, dass deine Daten verkauft werden an andere Teilhaber und quasi du kannst nichts dagegen machen und dann musst du halt überlegen, ob diese Smartness von diesem Gerät dir überhaupt so wichtig ist, dass du das möchtest, ja. Ist ja genauso wie mit, keine Ahnung, mit diesen Payback-Punkten oder so. Ist ja quasi nur ein Schritt mehr, nämlich dass du für das Gerät bezahlst und dann nochmal verkauft wirst.
Mhm.
Und das ist doch scheiße. Also ich finde, die Welt sackt. Abgesehen von den SSDs, das ist ganz schön awesome, ja. Aber das ist keine awesome Sache. Aber das Gute ist, man kann sich ja immer noch dagegen entscheiden. Im Gegensatz zu den anderen Sachen, worüber wir geredet haben, wo man keine Entscheidungsfreiheit hat. Wie zum Beispiel mit deinem Smartphone, ob das geupdatet wird oder nicht.
Ja.
Und das ist doch scheiße. Eigentlich ist es kacke.
Eigentlich ist die ganze Welt kacke. Ja.
Bis auf SSDs. Und X-Point. Das super, super krasser Solid-State-RAM. Das wird auch das nächste Level noch. Und darüber haben wir garantiert auch schon geredet.
Echt?
Oder?
Ja, was? Weiß.
Dieses X-Point super RAM-SSDs oder so, die einfach irgendwie nochmal einen Faktor schneller, also einen Faktor 10 schneller sind als SSDs. also ganz nah an RAM-Geschwindigkeit dran sind, irgendwie nur die Hälfte von RAM-Geschwindigkeit, aber den State halten, dass der Marc hat darüber geredet vor zwei Sendungen.
Echt?
Und dass es super awesome ist und dass es das nächste Level wird.
Okay. Next Level.
Ja, aber das ist geil. Und ja, alle brauchen es, weil du quasi dann auch nicht mehr bootest, sondern du hast einfach nur deinen RAM quasi und dein Computer hält für immer.
Hm. Okay.
Anyways, genau. Also.
Gut. Kommen wir zum Laserfu.
Genau.
Dann Image Kernel Explain.
Ja, genau. Also, es hat nichts mit dem Linux-Kernel
Schade.
Zu tun. Schade. Aber es hat was mit Bildern zu tun und Leute mögen Bilder.
Ja.
Oh, magst du Bilder?
Ja.
Und zwar, es geht darum.
Oh Gott, Mathematik, Hilfe, was?
Nein, das ist total geil, weil die Mathematik ist voll easy. So einfach, dass ich es verstehe und dass du es bestimmt auch verstehst.
Okay. Jetzt dreh ich mal da dran. Ah ja, okay.
Mhm. Es geht um Bilder und was sich Kerneling nennt. Und zwar ist es quasi, wenn du ein Bild hast und du möchtest es schärfer machen, dann funktioniert das normalerweise so, dass für jeden Pixel die umgebenden Pixel verwendet werden, um den neuen Pixel auszurechnen. Und die Webseite erklärt quasi die verschiedenen Modi, die es gibt, zum Beispiel Sharpening, Blurring, also Unschärfe reinrechnen und so ein paar andere Sachen. Und man kann die dann aussuchen und man kann dann sehen, wie sich der Pixel verändert hat. Ja. Und das ist auch total logisch, weil es quasi einfach nur ein ganz bisschen Mathe, nämlich quasi nimmst die umliegenden Pixel, rechnest die mal einen Faktor und dann hast du daraus das neue Bild quasi. Den neuen Pixel. Und das ist total easy.
Okay.
Und das ist echt cool.
Ja,
zumindest. Und wenn man mal wissen will, wie zum Beispiel so ein Schärfen von einem Bild funktioniert, dann kann man das auf der Webseite nachschauen.
Gut. Kann sich sogar selber ein Bild hier hochladen und das dann irgendwie da ausprobieren.
Echt? Nice.
Ja, okay.
Sehr, sehr coole Sache.
Interesting.
Sehr, sehr cool.
Interesting. Okay.
Genau, und da hat man quasi wieder ein Konstrukt in aktueller, moderner Bildverarbeitung verstanden.
Mhm.
Es ist nicht so viel Magic dabei.
Okay.
Cool.
Dann?
Das ist mein Lesefu.
Noch irgendwas Ingo-Hacking for fun and profit?
Genau, und zwar, das ist ein Artikel von Nathan Malcolm und der hat beschrieben quasi seine Geschichte, wie er Imgur gehackt hat, in Anführungszeichen. Also er hat quasi eine Vulnerability gefunden und wie er da rangegangen ist und wie seine Schritte waren, was er damit gemacht hat und wie er dann auf die Leute zugegangen ist und so. Und es ist eigentlich sehr cool zu lesen, weil er beschreibt auch genau, was er gemacht hat, wie er bestimmte Sachen gefunden hat. Also es geht da tatsächlich darum, dass er einen quasi so einen Development-Server gefunden hat. Und zwar, indem er angefangen hat, durch den Source Code durchzuschauen und dort dann quasi einen auskommentierten beziehungsweise so eine Testfunktion gefunden hat, die auf eine bestimmte Domain hingewiesen hat. Und dann hat er da weitergepokt und hat Zeugs wieder gefunden. Und das ist ziemlich cool. So, okay. Relativ cool beschrieben und ist auch sehr einfach. Also die Schritte, die er gemacht hat, um dann quasi einen Exploit zu finden, beziehungsweise noch nicht mal einen Exploit, sondern quasi einfach nur eine Schwachstelle in deren Infrastruktur, ist eigentlich sehr, sehr einfach. Und ja, das ist eine coole Sache. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, den mal zu lesen. Und man kann auch nur überspringen, ist schon gut genug.
Okay, dann kommen wir zum Rumheulen.
Oh, jetzt bist du dran. Ich hab nix.
Du hast nix.
Doch, mein Laptop ist kaputt. Ich fang kurz an.
Warum? Was hast du gemacht?
Der Monitor hat einen Wackelkontakt und das ist nicht das Kabel zwischen Monitor und Mainboard.
Okay.
Sondern das ist quasi im Display drin und das ist echt ein bisschen zack.
Ist schon out of Garantie und alles, oder?
Out of Garantie. Das Ding ist halt 4 Jahre alt.
Okay. Und gibt keine Leute, die da irgendwie nochmal LCD-Dings verkaufen können.
Nee, ich habe mir einfach ein neues LCD jetzt gekauft.
Ah, ja.
Also das ist schon relativ cool. Aber das Blöde ist halt, dass es kaputt ist, ja.
Ja, die Dinge können kaputt gehen. Man kann sie kaputt machen und sie können auch manchmal alleine kaputt gehen.
Das ist halt immer die Sache, wenn man Dinge auch wirklich benutzt und quasi.
Das ist ja scheiße. Du benutzt deinen Computer.
Ja, und ich habe den auch, ich bin auch einer von diesen Nerds, die ihren Laptop in der Bahn.
Was passiert? Ja, ich benutze ein Telefon, deswegen.
Oh, jetzt hör auf damit.
Ja, ja.
Warte. Ingo, aufhören. Psst, jetzt leg's weg.
Ja, ja.
Also ich bin einer von diesen Nerds, die auch ihren Laptop in der Bahn benutzen, ja. Und wenn man den halt aus dem Rucksack rausholt und dann irgendwie ein bisschen grob anfasst, dann, ich meine, das ist schon ein ThinkPad und der hält schon mehr aus, aber der hält halt auch nicht unendlich viel aus. Und jetzt ist halt quasi der Zeitpunkt gekommen, wo da irgendwie innen drin halt Shit gebrochen ist, Kabelbruch. Und das, also ich habe mir das angeschaut und das ist halt so ein Breitbandkabel, was da direkt auf die Platine gelötet ist und das dann natürlich einfach vorbei. Das dann kann man dann nicht mehr so richtig viel machen. Ja. Aber jetzt tut's gerade noch. Und wenn man ein bisschen dran rumwackelt, dann geht's auch wieder. Aber ich habe das Gefühl, dass es bald nicht mehr tut. Deswegen habe ich mir jetzt ein Display gekauft.
Gut, da kannst du mal sagen, wenn du es eingebaut hast, ob
alles klar. Ich hab ja gehofft, es gibt für meinen Laptop so ein super High-Definition-Display, aber es gibt's nicht. Gibt's nichts. Hm. Naja, habe ich halt wieder eins gekauft.
Ich musste halt mal ein komplett neues kaufen.
Genau. Achso, genau. Und, also das ist aber kein Mimi, aber das ist eine andere Sache. Ich habe auf meinem Laptop Coreboot installiert. Ah, das ist quasi Open diese BIOS, Open Source BIOS. Also das ist kein BIOS, weil als BIOS hast du dann quasi einen Payload, der das BIOS ist, also C-BIOS, was man von QEMU zum Beispiel kennt. Mhm. Das ist dann quasi mein aktuelles BIOS jetzt. Und das habe ich auf meinem Laptop installiert und das war eigentlich nicht so ein großer Schmerz. Also ich habe das Problem, dass ich einen X230 habe. Und dort haben die quasi Code-Signing für das BIOS eingeführt, was prinzipiell eine gute Sache ist. Was aber blöd ist, wenn du dein eigenes BIOS drauf machen willst. Und um dann dort Coreboot drauf zu bekommen, musst du den BIOS-Chip auslöten, dann neu flashen und dann wieder einlöten. Okay. Und es hat beim ersten Mal funktioniert. Und das war echt eine gute Sache. Okay. Und sonst wäre es echt blöd gewesen, weil dann hätte ich nämlich keinen Laptop gehabt.
Okay, krass.
Ja, also quasi, du musst dann den BIOS-Chip dort rauslöten oder kannst dann auch vielleicht in Circuit programmieren, aber die haben halt dazu geschrieben, dass es sein kann, dass du dann was anderes fragst, was nicht so eine gute Sache gewesen wäre. Deswegen habe ich ihn jetzt rausgelötet, neu geflasht, okay, mit Coreboot und dann wieder reingelötet.
Und wo hast du denn eingebaut, dass du den flashen kannst?
Ach so, ne, also ich habe einfach so ein shitty SPI-Flash-Tool genommen. Also da gibt's aus China, sind relativ günstig.
Okay.
Ach so, ja gut, ich hatte halt noch einen anderen Laptop, wo ich das machen konnte. Also ich konnte das ja nicht mehr auf dem Laptop machen. Ja, genau, aber das war ganz cool. Und jetzt kann ich allen Leuten auf den Sack gehen, so, ja, hast du bei dir auch Coreboot installiert? Was hast du nicht? Ist dir deine Freiheit nichts wert?
Ja, aber es ist auch schon ein bisschen, okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so, dass man da so krass rangehen muss.
Ja, also,
und ich meine,
X220 geht's.
Gibt's ja auch nur für ein paar Maschinen, gell? Also, da hast du
ja halt echt, ja, das geht schon. Also, es gibt für einige.
Ja, aber nur für Support, die älteren, die in aktuellen, da ist ja dann irgendwie.
Ja, genau, ab X240 oder 250 geht gar nichts mehr quasi, weil die da
Intel dieses komische Management-Ding
Security-Schüssel
eingebaut hat. Und
dann genau, also was es quasi ist, ist
dieses ME.
Ein Public Key auf den Frontside-Bus reingebrannt. Und da hast du natürlich dann verloren, weil da geht nichts mehr.
Ja.
Genau, aber mit X230 geht's noch gerade so. Mit X220 geht's sehr gut und mit X200 auch halt.
Okay.
Und aber warum ich es eigentlich gemacht habe, ist, weil ich weil mir das BIOS Whitelisting auf den Sack gegangen ist. Also quasi, dass du nur approved Wi-Fi-Karten und approved UMTS einbauen darfst.
Mhm. Ja.
Und das ist natürlich Quatsch, weil das ist ja ein Computer und ich kann ja wohl gefälligst einbauen, was ich will.
Ja, stimmt.
Und genau, jetzt mit Coreboot ist natürlich verschwunden dann, weil da ist dann quasi keine Logik mehr, die das überprüfen würde.
Ja, und das ist ja eigentlich bei diesen Business-Geräten eigentlich cool, dass du so ein UMTS-Modul einbauen kannst, PCI Express.
Oder PCI ist mir das gar nicht so wichtig.
Ja,
aber da kann man wohl eine externe Grafikkarte anbauen. Also habe ich schon ein paar Leute gesehen.
Okay.
Genau, bei UMTS, also bei mir ist auch echt so, ich würde mir nie wieder einen Laptop kaufen ohne UMTS. drin, weil das ist alles andere, einfach nur scheiße. Man, man kann Tethering machen, aber das ist einfach nur
kotzen. Ja, ja, ich
will einfach sagen, ich will UMTS jetzt und dann hat man wieder UMTS.
Ich kann das nachvollziehen, weil also den Rechner, den ich davor hatte, der hatte das auch eingebaut und ich vermisse das total. Ich habe ja jetzt so einen schmalen, das war schön, aber dafür ist halt nichts mehr drin und auch kein UMTS und ich vermisse das echt. Das ist, war früher einfach, du hast am Network Manager gesagt, hier, mach mal und dann
Internet
verbunden und dann war einfach okay, aber ich hatte dann auch nur so ein naja, ich meine, was war das? 3,6 Megabit UMTS, ich meine, heutzutage
sind ja halt das shit die UMTS. Aber du kannst ja auch einfach alles einbauen. Ich meine, das ist ja nur eine Frage von, dass du halt 10 Euro mehr in die Hand nimmst, dann kriegst du halt auch LTE in deinen Computer rein.
Ja, das müsste ich halt gucken, ob das, also ich habe ja immer Dell-Maschinen gehabt, ob das bei denen auch geht oder ob die da auch so ein Whitelisting oder sowas drin haben.
Ja, da muss, ja genau.
Weil die LTE-Chips, die du kriegst, sind halt nur für America only.
Wo ich
warum?
So ein Quatsch, echt.
Ja.
Genau, also jetzt kann ich bei mir alles reindrücken.
Ja.
Und also ich habe es auch gemacht, weil es mir auf den Sack ging, dass ich nur Wireless N benutzen kann, ja. Ist doch ein Scheiß, ey. Ist doch großer Kack.
Ja.
Ja. Und dann halt Upgrade auf AC dann. Also die Karte ist jetzt gerade noch in Anflug, beziehungsweise in Anschiffung wahrscheinlich von China. Genau, und dann wird die da reingedrückt, dann habe ich auch alles AC.
Und ja, so. Bringt mir ja zu Hause nichts, weil ich keinen AC-Router habe, aber.
Ja, aber das Problem ist, ich habe jetzt gerade so eine Centrino Shitty WLAN-Karte. Ja,
ich hatte halt vorher irgendeine Broadcom irgendwas und das ging halt gar nicht, es ist ständig abgekachelt, der Linux-Treiber.
Ja. Boah. Also mit dem Centrino ist halt so, dass es einfach nur langsam ist, ja. Du kriegst halt irgendwie 3,6 Megabyte durch.
Mhm.
Und das ist halt Wireless G und das ist kein N, ja. Und
nur aber brauchst du nicht auch noch ein Kabel mehr für AC oder so?
Nö, hat genug Kabel drin.
Okay. Oh Gott. Dann.
Also keine Ahnung. Nee, AC. Ich mach's ja meistens nur zwei Channel. Dann.
So. Okidoki. Coreboot, ja,
genau.
Kannst du auch nochmal verlinken vielleicht, ist auf jeden Fall
aber das ist auch eine weirde Community hier, weil das ist halt total verschlossen und du kriegst nirgendwo Blobs, also du kannst nirgendwo einfach ein Coreboot BIOS runterladen, sondern du musst immer dir den Shit selber bauen.
Vielleicht sind das auch irgendwelche rechtliche Gründe wieder.
Nee, das ist Quatsch.
Sicher?
Das geht denen wirklich darum, dass du quasi, es geht ja darum, dass du die Freiheit dass du dir die Freiheit verdienst, ja. Dass du nicht die einfach
echt?
Freiheit kaufst.
Ach komm.
Nee, ohne Witz, das ist die Community-Gedanke. Und
echt?
Die sagen quasi, ja.
Steht das da irgendwo?
Coreboot. Ich weiß nicht, wonach sucht man danach? ich gehe mal auf Coreboot.
Warum machen wir es unseren Usern so schwer? Okay, ich hätte jetzt gedacht,
genau, also
dass sie halt bestimmte Sachen einfach nicht so einfach mitgeben können.
Nee, du bist kein User, sondern du bist Teil von dem Gedanken dann. Ja. Du bist nicht nur ein User. Du bist kein User von Ubuntu. Also wenn du Ubuntu installierst, bist du ein User von Ubuntu. Aber bei Coreboot, wenn du die Coreboot installierst, bist du quasi Teil von Coreboot.
Okay. Aber es klingt auch gut. Ich bin Teil von Coreboot.
Ja.
Klingt also,
als klingt auch ein bisschen nach
Skorboot.
Ja, also klingt ein bisschen nach Skorboot, aber ist auch
Skorboot. Ich bin Teil von Coreboot. Was, du hast Skorboot? Fass mich nicht an. Iss mehr Obst.
Iss mehr Zitronen.
Ja.
Ja.
Hier hast du angebissenen Apfel.
Buah. Also das ist auch echt. Also das zu machen, ich meine, das ging alles. Aber man muss sich halt schon echt damit auseinandersetzen, ja.
Ja.
Das ist nicht so einfach so, ja, hier doppelklick diese Executable und dann ist fertig. Sondern setz dich damit auseinander, setz dich. Quasi verstehe, was du da machst, bau dein komplettes System und dann quasi steck dir das so zusammen, wie du es möchtest. Ja, also das ist speziell.
Okay.
Aber ist cool, also kann man nichts sagen.
Ist cool. Gut, nachdem du jetzt wenigstens was Cooles hast, nachdem ja eigentlich das Mimimi dafür war, dass dein Laptop ein bisschen kaputt gegangen ist.
Ja, das stimmt.
Kann ich jetzt endlich rumheulen?
Kannst du, darfst du.
Ich okay.
Verlinke noch.
Also es gibt ja Leute, die irgendwie Microsoft verwenden. aber nicht nur das Betriebssystem, sondern auch die Dienste von denen. Und ein Dienst ist irgendwie dieses Office 360 und du kannst irgendwie deine, also du musst deine E-Mails quasi nicht selber hosten, sondern hostest sie über Microsoft.
Ja, Microsoft Office.
Ja, ich meine, gibt's ja auch bei Google, gibt's es ja auch irgendwie, keine Ahnung, dass du dann Domain dahin legst und dein ganzes E-Mail-Kram darüber machst. Und ja. Office 360, bladiblub, jedenfalls kannst du es auch darüber machen. Und Microsoft, ja, kümmert sich dann um deine Mails und verschickt die halt. Und das Schöne ist, schönen Anführungsstrichen, die schlagen dann halt auf meinem Mail-Server immer mit einer anderen IP auf. Und zwar nicht nur mit einer anderen IP, sondern auch aus anderen verschiedenen Subnetzen. So total quer wild durch die Gegend. So auch nicht, dass du dich drauf einstellen könntest. Sonst könntest du ja sagen, irgendwie, ja, okay, die 5 Subnetze oder die 16 Subnetze, super Sache, ja, kommt mal alle durch. Ihr werdet schon gut sein. Microsoft wird schon ein bisschen auf seine E-Mails aufpassen und nicht lauter Spam verschicken. Wenn sie es ja weitlisten. Nee, die kommen aus zigtausend verschiedenen Netzen und wenn du da so Graylisting anhast und ja, ich biete meinen Kunden oder den Leuten immer noch an, dass sie Graylisting anmachen können, weil ist einfach eine coole Sache. Spart immer noch ziemlich viele Spams ein, ja, die das einfach nicht überleben. Gibt mittlerweile schon Leute, die sagen, oh, kann man ausmachen. Aber selbst ob man es jetzt mit Graylisting macht oder eine neuere Technologie wie Post-Gray einsetzt, Post-Screen einsetzt, das halt bevor Postfix eine Mail anlegt, halt wirklich viele, viele verschiedene zigtausend Checks gemacht werden und auch da teilweise so ähnlich was passiert wie bei Graylisting. Ja, kommen für den die Mails natürlich immer von überall und normalerweise ist bei Graylisting so ja die IP-Adresse, der schicken will, zu der Zieladresse bilden halt ein Triple, also ja, drei Merkmale, die zusammenpassen. Und wie gesagt, du könntest jetzt auch sagen, okay, ist nicht die eine IP-Adresse, sondern ist das ganze Subnetz immer.
Ja.
Und wenn der halt nochmal wiederkommt mit diesem Triple, dann lass ihn durch. Ja, aber der kommt halt immer von einer anderen IP, von aus einem anderen Subnetz. Und damit kann es halt sein, dass der irgendwie Graylisting fast nie überlebt oder halt 48 Stunden braucht, bis halt wirklich alle Subnetze einmal durchgegangen sind. Und das führt natürlich zu etwas Unverständnis, wenn dann jemand auf eine E-Mail wartet. Und ja, scheiß Microsoft. Dann veröffentlichen sie, an irgendeiner Stelle habe ich dann eine Liste gefunden, ja, hier unsere Mail-Server und Subnetze, die wir haben. Ja, die Liste ist halt nicht vollständig, die Sackarschgeigen. Also, da habe ich die eingetragen. Ja, habe gedacht, so super, muss ja klappen. Und dann gucke ich halt rein, nee, kommen immer noch von irgendwelchen anderen IPs. Scheiße. Und gut, gibt dann so Communities, die das irgendwie dann aus SPF-Records auslesen. Und auch das ist noch nicht, war auch noch nicht vollständig. Oder habe ich dann Post-White gefunden, kann ich auch nochmal verlinken. Also der baut dir halt aus den SPF-Records, die Microsoft oder die anderen großen Unternehmen veröffentlichen, also wo sie reinschreiben, okay, wenn wir eine Mail verschicken, kommt die halt, sollte das halt von einem von diesen Mail-Servern kommen, weil sonst bräuchte es ja auch keine SPF-Records rausgeben. Also mache ich mit meinem Mail-Server auch so, da stehen halt die 5 Mail-Server drin, von denen halt Mails mit der Domain kommen können. Und der liest die halt aus, also dieses Postwrite liest die halt aus und trägt die dir halt in eine Liste ein, dass du das auch in deinem Postfix einpflegen kannst. Macht er halt natürlich auch für Microsoft und für Google und für Yahoo und andere Dienste, dass man die dann whitelisten kann sozusagen schon mal. Dass die halt so Post-Screen oder Post-Gray, also Graylisting überleben. Ist aber auch immer noch nicht vollständig. Und in irgendeinem Microsoft-Forum habe ich dann nochmal eine Liste gefunden. Und jetzt scheint es zu gehen. Aber was ist denn das?
Ist doch ein Scheiß.
Also erstens ist es scheiße, dass ihr nicht wenigstens, warum kommt das Ding nicht immer wenigstens aus dem gleichen Subnetz? Oder wo ist das Problem, das immer vom halbwegs selben Server zu schicken?
Ich glaube, das kommt einfach von irgendeiner frisch gebooteten Azure-Instanz oder so.
Genau, für jede Mail wird dann eine extra Azure-Instanz hochgezogen, die Mail rausschickt und die sich danach gleich wieder automatisch destroyed.
Ja, und dann kann aber natürlich auch passieren, dass jemand anders dann die gleiche IP-Adresse bekommt und der verschickt dann böse E-Mails.
So ein Dreck. Und wenn sie das schon machen, warum veröffentlichen sie nicht einfach auf dieser Seite, die sie da irgendwo, jetzt habe ich sie noch nicht mal mehr gefunden, ja, gerade beim Schnelldurchsuchen, aber ich kann die dann nochmal verlinken, wenn ich sie nochmal finde. Vielleicht haben sie es ja mittlerweile auch gerafft. Auf jeden Fall, ja, okay, dann findest du halt eine Liste oder stehen halt nur ein Drittel der Sachen drauf. Und du denkst, ja toll, danke für diese dumme Information. Warum updatet ihr den Scheiß nicht?
Scheißverein.
Ich meine, ja, okay, ihr seid groß, ihr habt viele Netze, aber könnt ihr nicht mal mit euren Mails anständig umgehen? Echt, hey, das nervt mich total. Kann sagen, das ja, schalt halt Graylisting ab. Nee, ich will das aber haben, weil es immer noch viele, viele Spam-Mails einfach wegblockt. Und ja, gehört halt zum.
Du musst aber den anderen Leuten immer sagen, dass sie Graylisting ausschalten sollen, weil dann bekommen die Leute eher den Spam und die Spammer hören auf, dann quasi Graylisting zu umgehen, also indem sie es nochmal schicken, wirklich.
Ja, also wie gesagt, gerade mit Postscreen, der prüft halt echt so viele Sachen ab, natürlich auch Blacklists und Whitelists und macht so viele Plausibilitätschecks, dass er halt guckt, ja, es gibt ja viele Spam-Programme, die einfach drauf lossenden und gar nicht die Antworten zum Beispiel abwarten, dass überhaupt der Mail-Server sagt, ja, ist okay, nehme ich an. Also verzögert das dann halt manchmal künstlich. Und wenn der halt ein, zwei Fehler macht, der Sender, dann wird er halt gleich rausgekickt und gesagt, nee, du bist hier irgendwie, du bist nicht legit, du bist nicht ordentlich, dich nehme ich hier erst gar nicht an. Also ja, gibt halt schon viele Sachen und ich kriege echt wenig Spam. Also ich kriege auf meiner Arbeitsmail kriege ich wesentlich mehr Spam, als ich auf meiner privaten kriege. Und meine Arbeitsadresse existiert seit 2 Jahren, ja, und meine E-Mail-Adresse existiert seit 1999. Also, das ist, man kann das hinkriegen. Wenn man will, kann man das hinkriegen mit wenig Spam. Aber gut, so ist es halt. Ja, jedenfalls, böses Microsoft, ja, verhaltet euch ordentlich. Entweder kriegt das Zeug gebacken oder veröffentlicht halt wenigstens eine halbwegs aktuelle Liste.
Nein, ja, ist verboten.
Es kann doch nicht so schlimm sein. Und ich bin ja auch nicht der, also ich bin nicht der Einzige. Die Foren waren dann voll davon. Ja.
Ah, nee, dann war es halt einfach 2 Stunden auf die E-Mails.
Das ist nicht 2 Stunden, das sind fucking 2 Tage.
2 Tage. War das halt 2 Tage auf die E-Mail.
Genau. Moment,
nicht so, Junge.
Ich schick Ihnen da mal eine E-Mail 2 Tage später. Ja, sie ist jetzt da. Das ist immerhin halt das Problem. Wenn die Leute dann bei mir an, die Mail kommt nicht durch und guck ins Protokoll, ja, so kann das nicht funktionieren. Und dann fängst du an, halt so ein bisschen rumzusuchen und zu whitelisten und dann denkst du, nee, ihr Arschgeigen, es ist die Liste, die ihr einem davor schmeißt, ist nicht vollständig. Und das nervt mich dann halt. Also wenn sie schon so einen Blödsinn machen und aus x-tausend Netzen kommen, dann sollten sie wenigstens irgendwie eine Liste veröffentlichen, welche alle ihre Server sind, dass ich sie wenigstens eintragen kann. Dreckzeug. Okay, dann Mimimi der Woche. Eher was Witziges über der Barracoda hat uns angetwittert und uns ein Video mit Mimimi geschickt. Ja. Dann noch kurz Zollzeugs.
Was hast du auch noch?
Ja, ich habe ja so ein neues Handy. Ein Jolla C. Jolla C. Also wer da mehr drüber hören will, kann sich die letzte Radio-Tux-Sendung anhören. Da reden wir, ich glaube, 2 Stunden oder so über das Jolla C und Selfish und Bladiblub und überhaupt und sowieso. Der Logic hat auch eins bekommen.
Boah, und, toll.
Ja, mit 2 SIM-Karten habe ich jetzt hier drin und
Double SIM.
Nice.
Und was hast du für Sims jetzt da drin?
Also meine normale und dann meine uralte Nummer, die ich noch hatte, die halt bisher immer weitergeleitet war und deswegen ab und zu mal Geld gekostet hat und die habe ich jetzt hier mit drin und ja, hab 2 verschiedene Netze, also einmal Telekom und einmal O2 ist dann irgendwie alles, was man so braucht. Könnt ihr jetzt noch ein Vodafone-Netz reinnehmen, aber es sind halt nur 2 Netze, nicht 3 Netze. Ja, also habe ich jetzt wieder ein funktionierendes Selfish OS. Jedenfalls, die Sackgeigen waren auch irgendwie nicht in der Lage, dieses Produkt richtig auszuweisen. Also ich habe das ja die sitzen ja in Finnland und ja, habe es gekauft und dementsprechend auch alle Steuern bezahlt, aber irgendwie waren sie nicht in der Lage, es kam dann aus Hongkong und wurde schlug dann in Köln Flughafen auf und irgendwie ja, war halt keine richtige Rechnung dabei oder sie haben irgendwas vergessen oder was auch immer. Jedenfalls kam es ewig gar nicht, bis ich mich dann mal bei diesem Speditionsunternehmen, das für TNT, irgendwie gemeldet habe und gesagt habe, was ist jetzt? Warum geht's hier nicht weiter? Dann sind die irgendwie aktiv geworden und haben gesagt, ja, ihnen fehlt das was. Sie wollen eine EORI-Nummer oder sowas von mir. Und dieses,
was?
Ja, was?
Sie haben einfach so, wir suchen eine EORI-Nummer.
Ich habe keine Ahnung. Und dieses Dokument hier noch ausfüllen. Was willst du von mir? Ich habe keine Ahnung, was du willst, ja. Ich habe keinen Plan. Ich will doch nur dieses blöde Ding haben. Dann sollte ich ihm irgendwie mailen, dass ich das privat haben will und ich bitte verzollt haben will. Und das hat dann auch geklappt. Dann, dann sollte ich noch eine Bestellbestätigung hinterher schicken. Habe ich dann auch noch gemacht und dann kam es irgendwie trotzdem ewig nicht, weil der Fahrer irgendwie besoffen war und gedacht hat, nee, heute ist 18 Uhr, ich fahre jetzt hier nicht nur in den Bogen, Straße falsch, machen wir es mal irgendwie. Ja, dann rufst du da an und sagst, ja jetzt, wie sieht's aus, morgen? Ja, morgen kommt definitiv morgen, wenn nicht am Samstag. Ich sag, super, ja, sitzt da am Freitag, den ganzen Tag zu Hause. Denkst, kommen die jetzt mal? Kommt nix. Samstag sitzt du da den ganzen Tag zu Hause. Ja, kommt auch nix. Ja, dann erreichst du da auch Samstag niemanden, außer vielleicht unter einer 0906-Nummer. Da willst du ja auch nicht anrufen. So, dann haben sie erst Montag wieder generiert. reagiert. Und gesagt, ja, es ist auf dem Weg. Und ich gesagt, ja, super. Toll. An dem Tag war ich natürlich nicht zu Hause. Aber dann haben sie es beim Nachbarn abgegeben und dann war es auch okay. Aber soweit die Geschichte, die ich auch schon bei Radio Tux erzählt habe. Ja, jetzt kommt so ein Brief. Ach übrigens, hier Zollgebühr und Tickgebühr auch noch und die auch noch und wir hätten gern nochmal 70 Euro von Ihnen. Und ich denke,
nö.
Was? Seid ihr blöd? Ich hab schon Steuern und alles drauf bezahlt. Noch mehr Stress. Was soll's? Was soll das?
Das ist nicht nett.
Ja.
Dürfen die es überhaupt?
Ja.
Und jetzt bist du traurig oder was passiert denn?
Ja, jetzt muss ich mich erstmal um diesen scheiß Zoll kümmern. Also
du hast es doch schon in den Händen, oder?
Ja, ich hab's in den Händen. Ja und? Wenn da so ein offizieller Brief kommt, Achtung, die Bundesrepublik Deutschland, hätte gerne 80 Euro von Ihnen, dann kannst du halt das versuchen zu ignorieren, aber ich glaube, die sitzen da am längeren Ärmel und ziehen dir das irgendwo aus der Tasche oder kommen mit irgendeinem Anwalt um die Ecke. Das ist halt auch nichts, was man einfach so ignorieren kommt kann. Kommt einfach
direkt Angela Merkel vorbei, ja, um genau, das Geld einzutreiben.
Sie haben da irgendwelche Steuern noch nicht gezahlt. Und sagst du, doch, hier, habe ich auf der Rechnung stehen, habe ich bezahlt. Deutschland, 19% Steuer. Habe ich schon
mal. Nee, da kommt nochmal Zollentgelt drauf. Da kommt nochmal irgendwie 12% oder so.
Ja. Ich sag, dann habe ich den gemeldet und jetzt reagieren die außer 3 Tagen nicht.
Nee,
es ist so. Was ist das für ein, was ist TNT für ein Saftladen? Also ich meine, dass sie nicht mit dem Zoll nicht klarkommen, obwohl ich habe ihnen ja die Bestellbestätigung geschickt. Da steht drauf, dass die Steuern für Deutschland bezahlt worden sind. Wo ist das Problem? Warum kommen sie mit dem Zoll nicht klar?
Das ist zu kompliziert.
Warum? Was erwartet Strunz?
Strunz?
Ich ist super. Was soll ich noch machen? Bei mehreren anderen hat's geklappt. Also ich bin ja nicht der Einzige, der dieses Gerät bestellt hat. Und da waren in Köln zu der Zeit mehrere Geräte. Ja?
Hunderte.
Ja, gut, es gab nur 1500 davon überhaupt. Also,
ja, aber Hunderte waren da.
Da war bestimmt, also wenn sie alle in Deutschland an die Stelle geschickt haben, hatten die auf jeden Fall mehrere da an dem Tag. Die kamen ja auch mit einem Flugzeug an. Also, ja, und die hatten alle dasselbe Problem. So, aber bei den meisten hat es gereicht, irgendwie die Bestellbestätigung hinzuschicken und dann ist gut. Und bei mir kommen sie mit irgendeiner komischen Nummer, von der ich noch nie was gehört habe, und jetzt kriege ich auch noch eine Zollbescheinigung und soll die bezahlen.
Zollbestechung. Ja, naja. Was machen wir jetzt?
Ja.
Weiß ich auch weinen.
Nicht. Das ist ja die Mimimi-Ecke hier. Ich brauche jetzt Hilfe. Also therapeutische Hilfe auf jeden Fall. Und wer noch Ideen hat, was ich da jetzt machen soll, ich muss mich nochmal an den Hersteller wenden. Also zumindest hat TNT jetzt seit 3 Tagen oder seit 5 Tagen nicht reagiert.
Das heißt, es ist fertig. Ist abgeschlossen.
Ich habe denen geschrieben, hallo, ihre Rechnung ist irgendwie blöd, weil ich habe alles abgeliefert, was sie haben wollten. Und da steht in dem, was ich ihnen gegeben habe, definitiv drin, dass es versteuert ist. Ich verstehe die Rechnung nicht. Und jetzt kommt nix, kommt keine Antwort. So, ja, es ist erledigt. Wir kümmern uns drum. Was ist ein TNT für ein Saftladen? Also ich verschicke nie wieder was mit TNT. Also erstens, weil sie die Adresse nicht gefunden haben. Es war zwar nett, dass die so, ich habe dir über das Kontaktformular was eingegeben und die haben mich immer so, sagen wir 3-mal sofort zurückgerufen danach und versucht es zu klären, aber dass sie erstens die Straße dann irgendwie nicht gefunden haben oder keine Ahnung, keine Lust mehr hatte, an dem Tag vorbeizukommen, dass es dann so lange gedauert hat mit dem Zoll, dass sie nicht mich kontaktiert haben, wo sie bei allen anderen irgendwie die Leute kontaktiert haben, haben sie das bei mir irgendwie vergessen oder nicht gemacht, dass ich erst aktiv werden muss. Und jetzt auch noch die Geschichte mit, ich soll nochmal Geld nachzahlen, weil keine Ahnung warum.
Weil du doof bist.
Ja, keine Ahnung, hatten sie mich auf dem Kicker.
Einfach nochmal zahlen. Ich glaube, die mögen dich einfach nicht. Aber jetzt musst du diesen Hass wieder zurückspiegeln. Ich finde, das haben die verdient. Also. Einfach mal vorbeigehen und irgendjemanden punchen. Ich glaube, das hilft. Aber das mit diesen extra Gebühren bei diesen großen internationalen Versendern, das machen die gerne. Irgendwie, ich hatte das auch mal bei DHL oder so. Nee, was war? Irgendwie so ein anderes, irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendeiner von diesen anderen, die halt auch Europa oder weltweit verschicken. Und dann haben die quasi Zoll berechnet. Und ihren, so ein Fuck you, da mussten wir uns aber drum kümmern,
genau,
Bonus.
Genau, ja,
so, das habe ich keine Ahnung, 15 Euro oder
so. Nee, mehr, das sind 25 oder so. Sie wollen 25 noch was für die Steuern haben und dann nochmal irgendwie Bearbeitungsgebühr, bla bla bla, für das wir uns drum gekümmert haben. Und
dafür, dass wir so kacke waren.
Irgendwie, wo ich denke, der Zoll ist bezahlt worden, da kann ich jetzt auch nichts dafür, dass das nicht richtig passiert ist. Und vor allem, ich habe es nicht bestellt. Ich habe zwar gesagt, verzollt es für mich, aber dass ich da jetzt irgendwie ihre AGBs auslöse und da gleich nochmal x Gebühren, sehe ich halt auch nicht ein.
Nee, das sind auch echt ein paar Sacker. Und früher hatten wir es einfach nicht mitbekommen. Weil das haben quasi nur diese riesigen Firmen gemacht, ja, und da standen halt 5 Anwälte dahinter und haben dann TNT gepuncht, dass sie nicht dumm sein sollen, ja. Aber wenn du das alleine machst, hast du ja keine Wahl, ey. Du wirst schon wieder gerippt, ja. Du wirst schon wieder abgerippt, genauso wie mit Security Updates, ja. Entweder du kriegst sie nicht oder kriegst sie, aber du kannst nichts dagegen machen, ja.
Ja, genau. Entweder kriegst du sie nicht und du willst sie eigentlich,
dann wirst du gerippt, ey. Du wirst immer abgezockt. Und ich finde das nicht in Ordnung.
Nee, ist nicht in Ordnung. Ja, gut. Jetzt habe ich mich ausgeheult.
Das ist okay. So.
Blut. Dann kannst du jetzt noch deinen Pick machen und dann.
Genau, was mein Pick?
Scheiß TNT. Also nie wieder was mit TNT verschicken.
Eigentlich kannst du mit keinem was verschicken. Das sind alles
also
solche Sacker.
Zumindest der Obstmensch war immer sehr nett hier. Also immer wenn ich passe bei Obst, der hat halt mich angerufen, gesagt, ich war da gerade bei Ihnen, wollte ein Paket abgeben, sie war nicht da, ich kann es nur persönlich machen, ich würde noch mal wiederkommen, wann sind sie denn da? Ja, das
ist so ein netter Typ.
Ja, und TNT, Er hat ihm gesagt, ja, die Leute sind nur mit ihrem Privathandy unterwegs, sie können sie dann nicht anrufen. Kann ich auch verstehen. Also ich meine, wenn das nur, wenn ich jetzt Paketausfahrer werde und ich hier ständig mit meinem Privattelefon die Leute anrufe, fände ich jetzt auch nicht so lustig, aber dann sollen sie denen halt richtige Telefone geben, ja?
Ja.
Company-Telefone, mit denen sie anrufen können. Weiß ich nicht, wie Ups das macht, aber zumindest der Ups-Fahrer, der hier ab und zu vorbeikommt, der ist echt nett. Der hat das irgendwie im Griff. Keine ja. Ahnung. Und der TNT-Fahrer hat irgendwie ist die Adresse nicht gekannt und hatte keine Lust und haben dann auch 3 Tage nicht und ich weiß ja nicht, woran es lag und dann auch noch die Zollgeschichte. Ich habe so einen Hals.
So einen Hals. Hals wie so ein dicker Typ einfach, ja.
So.
Fast gar kein Hals mehr.
Ja.
Weil es so angeschwollen
ja.
ist. Da.
Da.
Genau. Ja. Genau. Mein Pick für diese Woche ist Using Code Snippets to Test Save and Reuse JavaScript Code in Chrome Developer Tools.
Gesundheit. Was?
Und das ist quasi, eigentlich ist es nur ein Feature vom Chrome, ja. Und zwar, der Chrome hat so einen Developer,
ja,
diese Developer Toolbar.
Ja.
Und die hat seit, keine Ahnung, welcher Version, hat die Möglichkeit, dass du dort Code Snippets hinterlegst. Und die dann quasi, du kannst da quasi so ein bisschen Zeug drin schreiben und dann kannst du die ausführen auf der aktuellen Webseite. Das ist ein bisschen so wie Grease Monkey damals, ich weiß nicht, oder wie heißt es, Temper Monkey oder sowas. Hm. Nur, dass es halt im Developer-Mode drin ist und du kannst dir quasi aussuchen, welches du jetzt abspielst, welchen Snippet. Und du musst es nicht irgendwie in die URL reinkrepeln als URL-encodedes JavaScript, sondern du hast es quasi in deiner eine Development-Konsole und kannst du Sachen ausprobieren und es wird persistent über die Webseiten gespeichert. Also du hast dann solche Snippets und du kannst die recyceln für andere Projekte oder wenn du auf eine andere Webseite gehst und nicht so, du drückst F5 und dann ist alles weg, sondern du hast die da persistent und die werden, du kannst dann rumschreiben und debuggen und kannst auch Breakpoints setzen und solche Sachen. Und das ist schon echt ziemlich cool. Ich wollte darauf einfach mal aufmerksam machen, weil es nämlich ein cooles Feature, wenn man quasi JavaScript codet und dann erstmal so ein bisschen ausprobieren will und dann irgendwie so ein bisschen Sachen erst machen möchte, ohne das gleich alles persistent zu machen, aber die dann auch so ein bisschen mehr braucht noch. Sehr cool, auf jeden Fall. Sehr cooles Feature. Ich habe da mal so einen Blogpost verlinkt, der das
erklärt.
Genau, mit dem GIF sogar erklärt.
Oh Gott. Ja, wir müssen dringend Schluss machen. Du bist total müde, ich auch.
Ja,
dabei ist es auch gar nicht so spät. Mensch, ja. Früher hatten wir um die Zeit erst angefangen, Party zu machen.
Nee, erst angefangen.
Ja, erst angefangen. Ja, sag ich doch.
Erst angefangen, ja.
Ja, und jetzt ist schon vorbei. Es sind bestimmt nur die Olympischen Spiele, die du immer nachts guckst.
Ja, das stimmt. Was hast du geguckt? Gab es da irgendwas Cooles?
Fechten.
Fechten ist geil.
Fechten,
ich finde das ja immer ein bisschen lang.
Judo,
Schwertkampf gibt es, glaube ich, nicht.
Aber es wäre geil. Also, ist ja auch so ähnlich wie Fechten.
So zwei Händer gegen Äxte.
Ja. Ja.
Oder Mortal Kombat. Halt. Also, Mortal Kombat als Disziplin. Mortal Kombat!
Oh ja, das waren noch die guten alten Zeiten.
Damals. Gibt's ja immer noch. Das Franchise gibt's immer noch.
Ja.
Aber es interessiert niemand mehr.
Nee.
Alle interessieren nur quasi die ursprünglichen Mortal Kombat-Teile.
Ja.
Waren ja auch geiler.
Ja.
Kann ich nicht sagen.
Ja. Waren einfach geil. Deswegen wollen wir auch die alten Amiga-Spiele spielen, weil die waren einfach geil. Heutzutage.
Ja, ich weiß nicht. War nicht auch E.T. Das schlechteste Spiel auf dem Amiga.
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Nee, weil es so schlecht war. The Extraterrestrial Amiga.
Nee.
War das ein anderes? Oder war es Commodore 64? Ich weiß es gar nicht mehr.
Also ein Amiga hatten wir, aber ein C64
nee, nicht. Das war auf dem Atari.
Ja, okay. Da bin ich zu jung für den ganzen Schnee. Ja,
also das war, also es ist quasi so unglaublich schlecht, dass es quasi noch einen Kult drum gibt. Und da haben die auch mal den Landslide ausgebuddelt, um das IT-Spiel zu suchen,
ja, weil stimmt.
Es quasi gesagt wurde.
Gab es da irgendwas, dass sie da irgendwo rumgebuddelt haben?
Ja.
Vor 2 Jahren oder vor einem Jahr oder irgendwann, das haben wir auch, glaube ich, da hatten wir, glaube ich, auch darüber berichtet. Ach, das war das Spiel. Ja, ja, die haben irgendwo rumgebuddelt, weil sie da gedacht haben, da sind noch irgendwelche Kopien.
Sie davon. Haben welche gefunden.
Oh Gott.
Ja.
Ah, Und war es dann wirklich so schlecht wie das?
Ja.
Okay, ja, passiert halt.
Ja. Das Beste ist einfach, dass 2013 ganz viele unoffizielle Fixes rausgekommen sind, um das Spiel zu fixen. Also quasi den Bytecode zu fixen, weil es so scheiße war.
Okay, sehr gut. Ja, passiert halt.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Okay, okay, sind wir durch, oder?
Jo. Ich denke.
Oh, jetzt steckt da unsere Hörer nicht an.
Sorry.
Wer weiß, wann die
dann einfach zur richtigen Zeit hören.
Ja, genau. Morgen.
Wir wollten hört, nicht so lang machen.
Dann ist auch nicht schlimm, wenn wir hier rumgehen. Okay.
Das ist schön.
Ja, genau. Vor 2 Stunden passt doch.
Genau. Hast du dir mal Nixos angeschaut?
Nee. Du, wie gesagt, ich bin. Was ich mir gerade angeguckt habe, ist The Foreman.
Was für ein Ding?
The Foreman.
Ach so, Form.
The Foreman.
Ist es cool?
Ist cool, ja. Also.
Was ich dir empfehlen kann, beziehungsweise was ich letztens ausprobiert habe, war das Python-Ding.
Was?
Puppet?
Nee.
Worum geht's?
Jetzt bist du weg?
Puppet
Enterprise gibt's.
Genau, es gibt Foreman, Puppet, es gibt dann noch das.
Nee, es gibt Puppet Enterprise, ist so ähnlich wie Foreman. Es gibt ein Produkt von Red Hat, was auf Foreman irgendwie aufbaut, dieses Red Hat Satellite.
Genau, was ich mir angeschaut habe, war Ansible als Orchestration.
Ja, das ist ziemlich cool. Genau, also Foreman kann auch mit Ansible oder Chef zusammenarbeiten. Standardmäßig nimmt es aber Puppet her.
Ja.
Und Foreman ist halt so ein Lifecycle Management, Deployment.
Updatet deine Boxen.
Ja, nicht nur updated, das wirklich, du kannst. Ja,
du kannst auch Konfiguration, also Configuration Management, oder?
Das ist ja, aber Configuration Management alleine ist ja dann nur Puppet. Hier geht es jetzt wirklich um Provisioning. Und sowas. Also, dass du wirklich ein paar Klicks machst und sagst hier, die Maschine oder bastel mir eine Debian-Maschine, deploy die da hinten auf dem KVM oder auf der EC2-Instanz oder der Libvirt oder OpenStack, bla, ist ja egal. Such dir eine IP, such dir, trag das im DNS ein und mach noch einen Reverse-DNS-Eintrag. Mal alles und dann kannst du im Puppet dazuklicken. Ja, okay, jetzt mal auch nochmal einen Nginx dazu und noch eine MySQL. Und dann geht er los und installiert das und fährt das hoch und ja.
Ich fand der Bootstrapping von Puppet immer scheiße und dann habe ich es gelassen. Also dieses ganze Zertifikatsaustausch-Gedingens und so. War so ein Pain. Okay. Und dann habe ich mir gesagt so,
also Puppet CA und sowas bringt das Ding hier mit, da habe ich mich jetzt gar nicht drum
gekümmert. Ja,
da sagst du einfach nur, install mir das und dann ist das fertig. Aber du kannst mit Foreman auch, wie gesagt, andere Konfigurationssysteme wie Ansible oder Chef verwenden.
Wenn also das Coole an Ansible ist quasi, dass es einfach nur SSH hernimmt und dann, eigentlich ist es auch nur so ein fancy way SSH zu schreiben, ja.
Okay.
Und das kribbelt da alles so ein bisschen rein, aber dafür funktioniert es relativ schnell und du kannst ja relativ leicht Sachen zusammenklicken.
Okay.
Ja. Also wenn man nicht so ein großes, keine Ahnung, riesiges Netzwerk zu orchestrieren hat, sondern so ein paar Boxen, und dann kann man sich auch mal Ansible anschauen. Das finde ich relativ cool. Im Gegensatz zu Puppet, was dann auch wieder quasi ein Daemon braucht und so den ganzen
anderen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das könntest du auch mit Foreman machen. Hier hast du halt die Möglichkeit, wirklich die Maschinen schon mal so fertig zu machen, wie du sie brauchst, und dann einfach mit einem Klick irgendwo hin deployst und der macht dir halt wirklich IP-Adressen raus, so einen Domain-Eintrag, Reverse-DNS, bladiblub, alles, was man so haben will.
Ja.
Und und da war ich auf einer Schulung
vor kurzem. Boah, du warst sogar auf einer Schulung.
Hey. Ah, ja.
Scheiße, da musst du jetzt dafür evangelisieren.
Nö.
Super hart.
Aber oh, war nett, waren nur vier Leute und dementsprechend war auch das Betreuungsverhältnis sehr gut. Von dem her
konnte ich. Also ich finde, du solltest dafür mehr evangelisieren, jetzt wo du quasi ausgebildeter Puppet,
Foreman-Meister bist. Genau, ich habe jetzt so ein Zertifikat hier. Sie haben das offizielle Foreman-Zertifikat, bladiblub, Training besucht.
Total praktisch.
Ja.
Kannst jetzt voll mit angeben.
Kann ich in meinem Lebenslauf
Ich kann damit angeben, dass ich bei meinem Laptop Kobo installiert habe.
Ja,
du kannst bei dir angeben, dass du Foreman-Zertifikat hast. Jedem das seine.
Ja, Coreboot ist schon auch normal. Das ist bin ich schon fast ein bisschen neidisch.
Ja, ja. Ich kann, also wie gesagt, ich kann damit immer angeben und allen Leuten damit auf den Sack gehen. Ich freue mich schon auf den Kongress, wo ich das allen Leuten erzählen werde auf dem Kongress.
Hast du es auch? Hast du es auch?
Nee, ist so ein bisschen so wie die Veganer, diese aggressiven Veganer, die immer erzählen müssen, dass sie Veganer sind. Ungefähr so. So was, du hast kein Coreboot? Ekelhaft. Eigentlich rede ich mit solchen Leuten.
Ja, du bist nicht mein Niveau.
Mit anderen freien Leuten. Eigentlich brauche ich auch Libre alles jetzt.
Ja, Libre Boot.
Libre Boot ist ja zu krass, das unterstützt irgendwie nur einen Laptop oder so.
Den Stallman offiziell verwendet.
Der offizielle Stallman-approved Laptop. Ja. Eigentlich ist LibreBoot nur für Stallman gebaut worden. Ja. Ja, und für seine Jünger halt, die sich dann alle diesen Laptop kaufen können. Ja. Also bei mir ist tatsächlich auch so, bei Coreboot, ich habe glaube ich noch ein, zwei Blobs drin, damit ein paar Sachen überhaupt funktionieren. Ja.
Ja.
Damit es überhaupt booten kann.
Ist halt so.
Hilft halt alles nichts.
Nee.
Aber dafür bin ich frei.
Ja. Frei. Du kannst die Blobs ja auch wieder rausnehmen.
Genau, kann ich mir einfach wieder rausnehmen.
So gut.
Ja. Sehr, sehr gut.
Sehr gut. Dann
haben wir das auch.
Genau. Sind wir durch, oder?
Ja, genau. Jetzt brauchen wir noch eine Sendungstitel.
Ja. Ich sage.
Achso, nee, wir sagen erstmal tschüss.
Genau. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß am Gerät.
Achso, sorry.
Ja.
Formen.
Genau, Formen.
Zertifikate.
Puppet. Getty Images. Mega Upload 2.0. Scoreboot. Ja.
Alle guten Sachen.
Alle guten
Bis Sachen. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. So, jetzt brauchen wir noch einen Sendungstitel. Ich habe nur bei den ersten drei aufgepasst. Was hältst du von? .com macht mit sich selbst ein Kind und es ist großartig. Das ist eigentlich echt schon eine gute Sache. Nee, ich finde .com macht mit sich selbst ein Kind und es ist großartig. Ist einfach so eine gute Überschrift. Ja, ich habe das extra nochmal wiederholt. Also ich bin dafür. Ich bin. Nein, das muss so. Damit ich mich, also ich weiß, wenn ich dann durch die Liste durchschaue und dann lese ich das und dann muss ich aber sofort anfangen zu lachen. Und ich möchte gerne das erreichen. Also ich hätte gerne. .com macht mit sich selbst ein Kind und das ist großartig. Nein, aber das ist halt manchmal so, ja. Aber es sind ja auch nicht mehrere Sachen vermischt oder so, sondern es ist wirklich diese eine News, ja. Und wir haben es gesagt in der Sendung und ich finde, das muss es sein. Und ich wünsche mir den. Ich wünsche mir den für unsere Partnersendung. Okay. Alles klar. Also dann. Okay, cool. Ja. Ja, mach mal so. Also ich würde es gut finden, auf jeden Fall. Die Sacker, alle sind so weg, hey. Wollen sie nur alleine lassen. Also dann. Bis dann. Ciao. Ja, genau. Ach so, ja, genau. Das meine ich. Okay. Bis dann. Ciao, ciao. So. Und jetzt für alle die, die so lange ausgehalten haben, mit Ingo und mir, ein Artikel aus der Wikipedia. Und ich versuche ihn jetzt so vorzutragen, damit ich... Was? Ingo, du darfst nicht mehr da sein, ich wirst gekickt. Ich, das ist meine Sendung, das ist meine Postshow und du musst weggehen. Nee, das ist ja egal, ich sag mal meinen eigenen Shit ein. Was ist das? So, ein zweiter Versuch. Und jetzt, wo der Ingo weg ist, natürlich noch geiler. Und zwar lese ich den Artikel Main aus der Wikipedia. Und heute Wikipedia, wie heißt das denn? Wikipedia Reader frei oder so ein Quatsch. Die gesprochene Wikipedia, natürlich. So. Sie hören den Artikel Main aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 10. August 2016. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Main ist ein Mail-to-News-Gateway. Er erlaubt Benutzern, Mailinglisten mit einem Newsreader über NNTP zu lesen und stellt auch ein Webinterface für Webbrowser zur Verfügung. Main versteht sich als Archiv, es werden also keine alten Mails gelöscht. E-Mails von Listen werden mit Spam Assassin und einem Antivirenprogramm überprüft, sodass der Benutzer nicht durch UBE, UCE und Viren gestört wird. Main ist bidirektional. Das Schreiben auf Listen ist also auch erlaubt. Ausgehende Nachrichten werden dabei durch TMDA überprüft, damit sichergestellt wird, dass es sich nicht um Spam handelt. Gegründet wurde das Projekt 2001 vom norwegischen Programmierer Lars Magne Ingebrigtsen, der auch der Maintainer des Newsreaders Good News ist. 2016 ging die Webseite vorübergehend offline und Ingebrigtsen sprach von einem möglichen Ende des bisher privat betriebenen Projektes. Als Gründer nannte er DDoS-Angriffe, häufige Bitte um nachträgliche Entfernung von Informationen sowie Gerichtsverfahren. Sie hörten den Artikel Main, gesprochen am 10. August 2016 von Felix Richter mit dem Benutzernamen Makefu. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/main. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC BY SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden. So. So schön geworden. Jetzt werde ich es hochladen und für immer berühmt werden und kriege einen Stern oder so. Na gut, das war's. Alle sind sie weg. Bis dann, ciao, ciao.